Ach, ich muss das Intro. ja, also dann improvisiere ich das mal eben kurz. Na, Entschuldigung, ich war gerade noch in Gedanken. Ja, also hier ist wieder etwas für Freunde der gepflegten Unterhaltung. Es heißt Pottermos, wenn ich mich recht entsinne. Und es hat irgendwie seine Ursprünge beim Propheten Amos, obwohl das eigentlich keiner so richtig versteht. Und dem Ruhrpott und dem Hippopotamus muss so genau. Ne?
Genau, genau. Und unsere beiden Schwerpunkte, ne, die Schwerpunkte.
Ich wollte gerade sagen, wir sind zwei lustige Gesellen, die euch das so in Abständen von 3 bis 4 Wochen mal immer so präsentieren. Und wir potamieren gerne, ne, bei so unserem Potamos-Podcast. Das ist das schöne neue Verb, was wir gecoint haben auf Neudeutsch. Und wir widmen uns meistens Themen aus Zeitgeschehen und Popkultur.
Jawohl!
Und ich bin der Mitch und du bist?
Ich bin der Ant. Oder, wie die Kollegen von In Depth sagen würden, Andreas Steinhaus. Das fand ich sehr, sehr süß, wie die meinen Namen vorgelesen haben, dass ich, weil ich ja auch für Warchild gespendet habe, in deren Funding.
Ja, oh ja, jetzt sind wir ja schon mittendrin wieder. Also ich glaube, wir müssten noch ein klein wenig aufklären, damit hier auch jeder. Ach so, okay, zeigt mir schon, dass wir das entgegen. Genau. Natürlich müssen wir als allererstes dafür sorgen. Es ist ein schöner. Wir nehmen auf, also heute am Tag der Arbeit und statt zu arbeiten, klar, wie die meisten ja, weil es ein Feiertag ist, sitzen wir hier und machen unsere Bierflasche auf. Allerdings 0,0, wie sich das gehört.
Natürlich.
Ne? Und ich dachte, weil es ein schöner sonniger Tag ist.
Ja, Erdinger Weizen, alkoholfrei, das schöne Blaue. Oh, du hast einen Bitburger.
Ja, und zwar einen Bitburger Radler, alkoholfrei, 0,0. Ach,
lecker.
Ne, und wenn wir hier noch länger sitzen, hätte ich auch noch mal auch ein kleines alkoholfreies Erdinger Weizen. Aber ich dachte, ich fange mal mit dem Süßen heute an.
So, ja, für länger habe ich immer den Klaren hier dabei, ne?
Hier. Ja, der Wasserpulver. Frühstückskorn hier. Ja, solange es mit noch keine Abgabe auf Zucker gibt, ne? Ich weiß ja gar nicht, ist das hier mit Süßungsmittel vielleicht?
Dann schmeckt das kann man leicht nicht so ersetzen, glaube ich, ja.
Ja, aber wir müssen auf Süßungsmittel, da müssen ja bestimmt keine Abgaben geleistet werden.
Aber jetzt bist du schon beim Zeitgeschehen mit. Also es ist ein kleines Zeitgeschehen-Thema, was gar nicht in unseren Notizen steht. Wir ziehen es aber trotzdem kurz durch. Die Briten haben es ja schon vorgemacht vor ein paar Jahren. Die haben es eingeführt und da kann man einfach mal drüber gucken. Da gibt es neue Rezepturen für Cola und Co. Und da wurde der Zuckergehalt schon sehr weit runtergeschraubt.
Ja, genau. Das heißt, wenn die Hersteller ja sozusagen das umsetzen müssen und auf die an die Kunden abgeben müssten dann und dadurch natürlich auch ein wenig am Umsatz das zu spüren bekommen würden, dann ist es dann ja erfolgreich, wenn sie ein Einsehen haben und den Zuckergehalt bis unter das bis unter die vorhergesehene Maximalgröße, sage ich jetzt mal, dann auch runterstufen, ne?
Richtig. Wobei wir da genauso das gleiche Dilemma haben für Staatssäckle, wo unsere Steuer landen. Denn bei der Tabaksteuer, ne? Ne? Quarzen für den Staat oder so oder für die Aufrüstung, kannst du dann auch Zuckerwürfel für die Aufrüstung dir reinballern. Kostet ja alles Geld und bringt ja was. Beziehungsweise, nee, das stimmt nicht ganz, denn die Zuckersteuer soll ja so geplant, aktuell ist es nur ein Referenten- oder ein Ministerialentwurf, ganz ins Gesundheitswesen reingehen, der gesetzlichen Krankenkasse. Und das ist auch genial. Ein Beamter, der jetzt Zucker einwirft, kann sich für das Allgemeinwesen, ne, tatsächlich stark machen, für eine Kasse, aus der er gar nicht selbst was rausholt.
Ah ja, also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich eine schöne, solidarische Maßnahme, ne?
Ja.
So kann man vielleicht auch mal rechtfertigen, dass diese zwei Klassengesundheitssysteme immer noch weiter aufrecht zu erhalten
gehen. Ja, das wird schwer, aber zum Glück will es keiner abschaffen.
Nee, der Großteil unserer leitenden Menschen in leitenden Positionen und Politiker Beamte sind. Ne?
Ja, der ganze Bundestag und alle Minister und wie sagte, schrieb letztens immer so schön, Friedrich Merz bekommt keine Rente.
Ja, richtig.
Wahrscheinlich redet über Themen, die er nicht weiß.
Keine Ahnung, was er, wie das berufliche gemacht hat, ne? Aber ich meine, vielleicht hat er irgendwann mal in die Rentenkasse eingezahlt.
Ja, aber vielleicht nicht lang genug, ne? Also ich war ja knapp dran. Ich habe ja wirklich nicht lange in die Rentenkasse eingezahlt, nur 61 Monate. Das heißt, ich kriege eine Rente, aber die paar Cent, die kannst du auch wegwerfen, wenn, vor allem wenn es mit der Pension irgendwann verrechnet würde.
Ja, ja, also ja. Ich finde es auch immer lustig, wenn diese Rentenbescheide kommen und da, also, ja.
Und genau, die nicht mehr steigen.
Hier nicht.
Genau, dieser Zettel, jedes, alle drei Jahre oder jedes Jahr steht da das Gleiche drauf.
Ja, ja.
Kommt nichts dazu.
Ein kleines ein Taschengeld, egal.
Gott, oh Gott, aber wir trinken Bier erstmal. Prost, ne?
Ja, genau, Prost auf den Mai-Feiertag oder wir würden sagen dann vielleicht hier May the 4th be with you, weil das ist ja der Tag, an dem diese Sendung zum ersten Mal ja, gestreamt werden kann.
Exakt. Happy Star Wars Day.
Vielleicht, ja, vielleicht thematisieren wir das gleich nochmal. Ich hatte
wer
da
weiß,
eine oder zwei Ideen. Spontane Art. So, jetzt müssen wir aber noch einmal ganz, ganz kurz, und ich lache schon, auf unsere letzte Sondersendung eingehen.
Oh ja.
Wir haben da ein Experiment gewagt. Vielleicht hat das der eine von euch gehört, uns beim Radebrechen. Wir haben nämlich eine ganze Sendung auf Englisch gemacht, ne, weil wir gedacht haben, das Thema, das ist ein Thema, was ein internationales Publikum interessiert und vor allem kriegen wir ein paar mehr Hörer, wenn wir die Sendung bewerben bei den einschlägigen Fangruppen in den sozialen Medien. Es ging um die Band Pet Shop Boys und Konzerte, die sie gegeben haben in England jüngst. Und zwar in der Woche nach Ostern. Vom 5. bis zum 8. Vom 6. bis zum 10. April in London, in Camden, im Electric Ballroom vor jeweils ungefähr 1500 Menschen, die da reingingen. Wir waren nicht dabei. Ich war in Frankreich im Urlaub. Und habe aber, also wir müssen mal kurz sagen, worum es da eigentlich ging. Also das ist ja wahnwitzig. Die sind auf die Bühne gegangen und haben gesagt, hallo Leute, heute Abend spielen wir keine Hits. Und alle haben gejubelt. Also die wussten das natürlich vorher schon. Also die Fangemeinde, die da man kann fast schon sagen, nach Mekka dort in den Electric Ballroom gepilgert sind. Ja. Die haben da also monatelang drauf hingeeifert, ne, und sich gefragt, ja, als das angekündigt wurde, dass sie halt fünf Konzerte spielen ohne Hits, nur mit Fan-Favorites, B-Seiten, Album-Tracks und so. Ne? Und da ging die Spekulation los. Ja, was spielen die denn da wohl? Und wir haben uns an diesen Spekulationen beteiligt mit der letzten Sendung. Kann man noch gerne nochmal nachhören, weil das Englischen mächtig ist, aber ich denke, das sollte kein Problem sein, uns zu verstehen. Und wir haben uns gedacht, nachdem wir die Information hatten, dass sie wohl 25 Songs pro Abend spielen werden, kurz vor der Aufzeichnung der Sendung kam auch noch ganz, 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 ganz heiße News in einem Interview des Guardian raus, ne, dass sie quasi 35 Songs geprobt haben und die so ein bisschen variieren, ne, und dass es Überraschungen geben wird und jeden Abend dann 25 spielen und auch jeden Abend so also ein anderes Intro laufen lassen werden. Naja, und genau, und was wir gemacht haben, wir haben so ein kleines Setlist jeweils erstellt und haben die uns gegenseitig hier vorgestellt und dann haben wir geguckt, ne, und also ich fand das richtig spannend, also ich war ja in dieser Woche im Urlaub und praktischerweise haben wir jeden Abend, nachdem das Konzert gelaufen ist, ihr fleißige Fans Setlist FM gefüttert und
richtig.
Am nächsten Morgen konnte ich dann lesen, was am Tag oder am Abend zuvor denn gespielt worden ist. Ne? Und ich war, ich weiß nicht, wie es dir ging, erst ein bisschen doch überrascht, dass es nicht ganz so viele Übereinstimmungen gab oder dass es bestimmte Songs nicht auf die Setlist geschafft haben, von denen ich eigentlich ziemlich sicher war, dass sie gespielt werden würden. Und dann waren noch ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, wir gehen gleich nochmal die Songs durch, die sie gespielt haben und wir werden das abgleichen mit unseren Predictions. Wir werden das begleitet machen von Geräuschen. Ja, also die Vorgehensweise ist folgendermaßen. Also ich gucke nochmal schnell in unsere Liste rein, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. Wo ist sie denn? Nein, da ist sie nicht. So, da ist sie auch.
Scroll. Hier scrollt der Chef noch selbst.
Ja, hier, ich suchte hier dieses Fensterchen. So.
Ja.
Es gibt fünf verschiedene Setlists. Es wäre Quatsch, wenn wir jetzt diese fünf verschiedenen Setlists jeweils
vorlesen würden. Das ist ja
viel zu lang.
Deswegen das sollte man sich lieber auch als Bild mal vor Augen führen, dass, dass wir tatsächlich haben. Ja.
Ja, das haben die Kollegen vom In-Depth-Podcast, ne, dem Pet Shop Boys Fan-Podcast, dem inoffiziellen, aber eigentlich der offizielle, der es mittlerweile geworden ist, rein technisch. Ja, die haben halt so eine Excel-Tabelle. Die haben Vorlieben für Excel-Tabellen und haben das da einfach aufgelistet, so quasi
Ja.
nebeneinander in fünf Spalten, was jeden Abend gespielt wurde. Und dann
Und
haben wir farblich
farbcodiert, ne?
gekennzeichnet.
Jedes Album
Genau.
farbcodiert, gekennzeichnet, das auch noch einen schönen visuellen Effekt hat, dass man halt eine Übersicht hat, von welchem Album es kam. Und die Alben werden natürlich nur mit den Anfangsbuchstaben benannt, weil jeder Fan weiß ja dann direkt Bescheid, wenn da P steht, kann das ja nur Please sein.
Richtig. Und wir gehen mal kurz durch. Was ist denn das S?
Bitte, wo bist du?
Hier.
Ach, super ist das doch.
Ja, super,
Das ist
genau, ja.
total super. Da wurde noch ein Song von gespielt von Super.
Ja,
Haben die
und es wurde überhaupt
ausgewertet.
kein einziger Song von Electric gespielt.
Richtig, das ist eine Überraschung.
Vielleicht schon, vielleicht noch zu neu.
Ja.
Ja, gut. Und wir machen das dann folgendermaßen, dass wir jetzt einfach mal die Songs nennen, die jede Nacht gespielt worden sind.
Aha.
Und also die quasi fünfmal gespielt worden sind. Und dann gehen
Ja.
wir ein bisschen weiter runter. Alles, die viermal gespielt worden sind, dreimal, zweimal und einmal gespielt worden sind. Also wirklich die ganz, ganz, ganz obskuren Songs. Also für diese kleine, ja, Tour war es ja noch nicht mal, für dieses kleine, die Residency im Electric Ballroom. Und immer wenn du einen Song hörst, genannt hörst, der, weil du nämlich hier der Geräuschemeister bist, den du vorher gesehen hast, vorher gesagt hast, ertönt folgendes Geräusch. Und immer wenn ich einen Song richtig habe, ertönt jedes Geräusch. Genau, das sind Geräusche, die auch in Pet Shop Boys Songs zu finden sind, beziehungsweise in einem Song. Das können wir schon mal verraten, haben wir beide auch vorher gesagt. Also dieses, oder haben wir es beide vorher gesagt? Ich glaube nur ich. Können wir gleich nochmal prüfen. Erster Song von Please. Ja. Erster Song von Please, Two Divided by Zero. Da hört man einen sprechenden Taschenrechner. Ja, sowas gab es damals in den 80ern von Sharp. Wenn man die Tasten gedrückt hat, hat man diese vorgelesen bekommen. Ja, genau. Gesprochen von einer Computerstimme. Und der Song heißt Two Divided by Zero. Und ich habe letztens erst übrigens beim Hören des im Depth-Podcast ist mir klar geworden, was dieser Titel eigentlich überhaupt mit dem Song zu tun hat. Diese nicht mögliche Rechnung. Also da geht es ja um zwei Menschen, wahrscheinlich ein Paar, das abhauen will, ne, nach New York. Und keinem davon erzählen will und so weiter. Ne? Und das heißt irgendwie sowas, ja, wahrscheinlich heißt es, nichts kann sie trennen. Ne?
Catch the last train.
Two divided by zero. So einfach ist es,
ja. Ja.
Und das finde ich aber ganz, ganz schön, ganz lustig, diese Interpretation. Ne? Ja, und wenn man dann die Rechnung abschickt, dann macht der Taschenrechner das Beep-Beep-Geräusch. Ne? Und natürlich kommt in dem Song auch der klassische der Orchestra-Hit vor. Ne? Da ist er wieder, von Strawinskys Feuervogel. Ja. Also.
Legen wir mal los. Ich bin mal gespannt, ob ich
Legen
das
wir mal los.
hinkriege. An manche haben wir ja auch doppelt, ne? Kommen gleich beide Geräusche hintereinander.
Ja,
Und
ja.
Sie sind natürlich jetzt nicht vorsortiert unten, sodass ich nicht einfach von oben nach oben jede Liste gehen kann, sondern jede Liste ein bisschen scannen muss. Ja,
Ja.
aber das kriegen wir irgendwie hin.
Okay.
Vielleicht kannst du auch die
Wenn du ein
Hand
Geräusch
heben, wenn
vergisst,
ich
ich glaube, ich
kein
habe meine.
Geräusch mache. Ja.
Wird aus der Einblendung eine Ausblendung.
Genau.
Dann werde ich vielleicht mich auch noch daran erinnern können, was ich getippt habe, glaube ich. Ja.
Ja.
Also die 14 Songs der Stamm-Setlist. Will O' the Wisp vom Album Hotspot. Ziemlich neu noch. Kein Geräusch, hat
Nope.
keiner von uns dran gedacht. Ich
Nope.
habe ehrlich gesagt, einerseits, also ich hatte ja auch so eine Longlist und so, ne? Ich weiß nicht, ob es da drauf war. Ich habe gedacht, das ist natürlich ein cooler Song, der auch, ne, abgeht und sich super eignen würde. Aber ich habe gedacht, der geht ja, also da geht ja um Berlin. Und es werden ja auch ganz viele Orte aus Berlin, auch lustig, im lustigen Englisch genannt, ne? Warschauer Straße oder so, ne? Und solche Sachen. Ja, da geht es ja mit der U-Bahn durch Berlin. Das passt irgendwie nicht, ne, wenn sie damit in London das Konzert eröffnen. Aber
Tja.
Das haben sie so gut wie jeden Abend ziemlich entweder eröffnet oder auch ziemlich weit vorne gespielt. Also Will-O-The-Wisp, da hat die Meute getobt. Also, vielleicht können wir auch dazu sagen, die Intro-Geschichte haben wir uns
Ah,
auch
die
überlegt,
Intros.
ne? Wie machen die das, ne? Spielen die da vielleicht irgendwie Instrumentalversion oder gibt es da irgendwas? Also, eigentlich haben sie es total einfach gemacht. Die haben einfach ein paar Songs, die sie sich so als Intro vorstellen konnten, haben vom Band gespielt, ein bisschen gekürzt und dann kam es schon auf die Bühne und dann ging es los, ne? Also, wenig spektakulär. Und auch teilweise gar keine Instrumentals, ne? Eins war, glaube ich, hier dieses We Are the Pet Shop Boys.
Ja.
Also, das ist ja eine
Und
Coverversion.
Music for Boys.
Music for Boys. Das hattest du übrigens auch getippt. Ich weiß nicht, ob das fürs Zählen lassen, weil man das ja gesagt, dass du in der richtigen Set bist. Aber gib dir mal einen Beep.
Beep.
Okay, ja, also was noch? Inner Sanctum haben sie, glaube ich, nochmal gehabt als Opener und irgendwas, woran ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Aber wie gesagt, das waren halt Intros, die sonst nichts weiter aus ihrem Zweck erfüllt haben als Intro. So, es kommt als zweiter Song in der Setlist, also in der, ne, die wir gerade genannt haben, die sie jeden Abend gespielt haben, Two Divided by Zero. Genau, das konnte ich, hätte mir auch nicht vorstellen können, dass sie den ersten Song des ersten Albums nach 40 Jahren nicht live spielen. Und das, man kann das ja alles bei ganz vielen YouTube-Videos, die Fans da gefilmt haben. Ich glaube, zwei Nächte sind sogar ganz drauf, der Montag und der Freitag. Und ich finde es total witzig, wie diese Computerstimme mit, also gerufen wird, gesungen wird, geskandiert wird vom Publikum. Two divided by zero, zero, zero.
Ja, cool. Da gehen die richtig ab. Ich habe noch gar keine Mitschnitte gesehen.
Also echt cool, coole Sachen dabei, ja. Wir kommen gleich nochmal zum Bühnenaufbau. So ein paar Sachen, die wir auch spekuliert haben. Ne? Und machst du weiter mit der Setlist?
Ich bin doch so, bei der Liste, um zu gucken, ist die Setlist
nicht. Also gut, dann muss ich die Setlist vorlesen, damit du die Übereinstimmung nehmen kannst. So, Jack the Lad, B-Seite von Suburbia. Kein Geräusch.
Nee.
Schöner Song. Haben wir aber irgendwie nicht getippt, sind irgendwie nicht drauf gekommen. Und dann Always. Ein sehr, sehr, ja, ein sehr melancholischer Song. Ja, wie Sie hören, hören Sie nichts. Nope. Ein Bonustrack auf der Home and Dry Single von Release. Das haben Sie gespielt. Da hätte ich eigentlich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wäre irgendwie, das ist ein schöner Song so. Ne? Aber der plätschert so vor sich hin so ein bisschen. Kam aber, glaube ich, auch ganz gut an. So, und von dieser Single haben Sie auch noch den zweiten Bonustrack gespielt. Nämlich Sexy Northerner.
Moment mal.
Genau, da möchte ich doch bitte drum bitten.
Da geht der Mitch ja schon 2-0 in Führung.
Ja, da habe ich gesagt, ne, das ist ein Song, den haben sie auf der Release-Tour gespielt und dem Vor-Release-Release-Konzert, was wir besucht haben in Köln. Und das kam so gut an. Hat Neil Tett auch seine Akustikgitarre rausgeholt und ja. Zu den Gitarren kommen wir später auch nochmal. Auch was ganz Interessantes passiert. Ja, der nächste Song, der auch in der Liste der jeden abgespielten Songs vorkommt, ist ein Song vom Album Yes. Ein wunderschöner Song, den ich aber nicht auf dem Schirm hatte. King of Rome.
Kein Geräusch. Nee,
kein Geräusch. Hat keiner was auf dem Schirm gehabt. Ich habe getippt auf Waiting for a Miracle, nee, Hoping for a Miracle von Hotspot. Das ist, glaube ich, von der Stimmung ähnlich so. Also die könnten austauschbar gewesen sein. Also ich war damit eigentlich ganz nah dran, wollte ich sagen. Aber naja, vielleicht auch nicht. Ist ein anderer Song. So, nächster Song. Jeden Abend gespielt. In London, in Camden. Und zwar ganz in der Nähe. King's Cross.
Yay!
Den habe ich nicht getippt.
Den hast du nicht getippt. Also,
das liegt nicht so auf der Hand, dass die den spielen. Also keine Ahnung, warum ich den nicht getippt habe.
Ja, ich hatte ja sogar in der Sendung behauptet, King's Cross liegt in der Nähe von Camden. Nein, nein, es liegt sogar im gleichen Stadtteil.
Ja, klar, es ist in Camden. Ja, genau. Ja, und von dorthin kann man auch zum Electric Ballroom laufen.
Ja, habe ich sogar gemacht.
Ja.
Ohne zu wissen, dass das irgendwann ein Ort sein wird, der Geschichte schreibt.
Ja, ja. Also wirklich. Mekka, sage ich nur.
Ja.
So. Oh ja, Love is the Law vom aktuellsten Album, Nonetheless.
Nope.
Natürlich, ich kriege hier mein Tusch.
Er soll seinen Tusch haben. Da ist es doch, Sein dritter Tusch, mei. Nicht schlecht.
Also das habe ich getippt und das habe ich auch so ungefähr da also verortet. Ne? So, also ich habe gedacht, das spielen sie als letzten Song von der offiziellen Setlist. Das haben sie als vorletzten Song meistens gespielt. Bevor das, also vor den Zugaben. Ne? So. Und auch jeden Abend gespielt wurde vom Album Please, der letzte Song, Why Don't We Live Together, Baby. Ja, den hast du.
Ja.
Den hast du dir gewünscht.
Gewünscht oder auch erhofft, weil, naja, das ist doch eine schöne, nette Frage, die man dem Publikum stellen kann. Nach so viel, so langer Zeit.
Vielleicht ist das auch die Frage, die am Ende des Albums gestellt wird, von den Menschen, die am Anfang nach New York zumindest planen, abzuhauen.
Ja.
Und so, jetzt kommen wir zu den Zugaben. Der Zugabenblock war nämlich jeden Abend gleich.
Mhm.
Alle vier Zugaben in der gleichen Reihenfolge, angefangen mit ja, Fanny Anke. Und zwar ganz.
Guck
ja,
mal.
Den hast du
richtig
vorhergesagt.
Vorhergesagt, und ich habe es sogar auch gedacht, dass es in die Zugabe gehört, ne? Oder,
ja.
Oder ans Ende des offiziellen Blogs.
Ja, das passt da wirklich gut. Und es war auch ein besonderer Moment, weil nämlich Neil Tennant ganz alleine gespielt hat. Also er kam allein auf die Bühne und hat sich an das Keyboard von Chris Lowe gesetzt oder gestellt.
Ach.
Und dort, also hat man ja auch selten ab und zu mal auf irgendwelchen Touren mal so ein, zwei Tönchen auf einem Keyboard gespielt, aber meistens singt er ja nur. Und da hat er den ganzen Song am Piano selber begleitet.
Cool.
Und die zweite Zugabe jeden Abend vom Album Super. Nein. Vom Album, yes. ist auch super, der Song The Way It Used To Be. Melancholischer Abtempo-Song, den ich zu Recht vorhergesagt habe.
Tatsächlich.
Wir sind wieder bei Please, einem Album, ne, wie der Farbcode zeigt, das sehr stark vertreten war. Later Tonight, auch eine Piano-Ballade.
Hatte ich im Kopf gehabt, aber steht nicht auf meiner Liste.
Ich habe gedacht, dass du das geplant hattest, vorher gesagt hattest. Hast du aber anscheinend nicht.
Anscheinend nicht. Ich traue dieser Auswertung. Ich habe sie nicht selbst gemacht.
So, und jetzt kommt der Song, den keiner von uns vorhergesagt hat, den auch kein anderer vorhergesagt haben konnte, denn es war ein neuer Song. Wir haben jeden Abend mit einem bisher unveröffentlichten Song, den sie geschrieben haben für ein Musical, glaube ich, Nankt nennt es sich, und das, da dreht es sich um die Geschichte des, ja, des Kaisers mit seinen neuen Kleidern, die wir ja alle irgendwie kennen.
Ja.
Das ist mal wieder so ein Seitenprojekt, ne? Und ich hoffe, das wird schnell veröffentlicht, weil das finde ich nämlich, also den richtig, richtig coolen Song. I Dream of a Better Tomorrow ist ein echter Ohrwurm. Und den haben sie jeden Abend zum Schluss, das ist wirklich dann zum allerletzten Song dann gespielt.
Ein cooler Rauschmeister, ja. Habe ich noch nicht gehört, aber ist natürlich eine super Idee, tatsächlich, ne?
Zu sagen, da gibt es auch zahlreiche Aufnahmen.
Wir spielen obskures Zeug und dann, ja, immer noch was für euch.
Ja. Und genau, es ist eigentlich, kommt das, also die Regeln, die sich aufgelegt haben, also B-Sides und Non-Album-Tracks, Album-Tracks und, also es ist ja weder eine B-Seite noch ein Album-Track, noch ein Fan-Favorite, weil es ja noch keiner gehört hat, aber ja,
das ist unveröffentlicht, da muss man nicht halt,
unveröffentlicht, da muss man nicht zu streng sein.
Nein, sowieso nicht.
So, folgende Songs wurden vier Abenden gespielt, also nur an einem Abend nicht. So, To Face the Truth vom Album Behavior. Na, wo ist er?
Ja. Da ist er.
Hast du vorher gesagt?
Ja, tatsächlich, habe ich vorher gesagt.
Gratuliere.
Mensch.
Ja, ich habe auch nicht so mit gerechnet, weil ich dachte, das ist so ein, ja, langsamer Song. Aber es waren sehr, sehr viele langsame Songs. Ne? Also die Sentence bestand aus ziemlich, ziemlich vielen, so mit Tempo bis, auch aus sehr, sehr langsamen Nummern. Hit and Miss. So eine Art Britpop-Nummer. Wo auch die Akustikgitarre gespielt wurde, war auf Before, ne? Ja, genau, das ist eine von den B-Seiten von Before. Hatten wir da einen Hit oder einen Miss?
Eher Miss, das, ne? Ist immer völlig gemisst.
Ja. So, das nächste, das, was hier auf der Liste steht, das hatte ich ehrlich gesagt auch irgendwie im Hinterkopf, dass das vielleicht gespielt werden könnte.
Ja, wir hatten ja Longlists, ne? Also die haben ja dann gekürzt auf 25 und dann liegt man ja naturgemäß daneben mit einigen Sachen. Ja, und bei mir sogar lag ich natürlich auch daneben mit ein paar Sachen und ich habe nur 20 getippt, habe ich im Nachhinein jetzt festgestellt. Nicht 25.
Ja, ihr zählt ja fleißig mit, die Beeps und die Orchestra-Hits, und dann werden wir ja sehen, wer gleich die Nase vorne hat und auch belohnt wird. One in a Million, das ist ein Song, der auf dem Album Very ist, und wenn ich mich recht entsinne, habe ich irgendwo gelesen, dass sie den eigentlich mal Take That geben wollten. Also das wäre der Song, den sie für Take That geschrieben haben, zumindest im Gedanken. Und den haben sie gespielt, so wie sie es schon einmal live gespielt haben, nämlich auf der Tour Discovery, die, glaube ich, nur in den Fernen Osten und in Südamerika stattfand, gekoppelt mit der Eurodance-Nummer Mr. Vain.
Ah, richtig.
Hey, hey, hey. Wird da zwischendurch mal kurz mit eingebaut. Und war kurios, jetzt kommen wir mal wieder zu den Dingen bei unseren Vorhersagen. Wir haben uns ein paar Sachen noch überlegt. Ne? Gibt es Musiker auf der Bühne und so weiter, was wir irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatten, aber es war so naheliegend eigentlich im Nachhinein. Das Thema Gastmusiker, Überraschungsgäste, die so auf die Bühne geholt werden. Ne?
Ja.
Und klar, One in a Million, Mr. Vain, Jahre, also lange Begleiterin auf als Background-Sängerin Sylvia Mason James. Und lange nicht mehr da gewesen, aber jetzt wurde sie für 3 Songs wieder auf die Bühne geholt, aber nur am Montag.
Naja.
War nicht gut durchgängig da, hat dann aber 3 Songs mit ihrer, ja, mit ihrer markanten Stimme gesungen. Man kennt sie, also man sieht sie auch in dem Video von Go West als Freiheitsstatue, glaube ich. Ne?
Ich muss korrigieren, nicht nur Montag, sondern auch beim letzten Abend, auch am Freitag. So steht's in der Excel.
Moment mal, Sylvia Mason James?
Ja, guck mal. Was... So ist es geschrieben. Das kann ein Copy-Paste-Fehler sein? Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, weil ich habe das freitags, also, oder? Nee, warte mal, es kann sein. Ich glaube, in diesem, ja, ein Video,
was
ich
gesehen habe. Wir werden doch jetzt nicht Freitag die Freunde von In-Depth in Frage stellen mit ihrer
Excel-Liste. Nein,
Excel-Liste.
Stimmt, klar, zum großen Finale. Da hatte ich mich nämlich gewundert, ob das jetzt ein Video vom Montag wieder war, nämlich hier Sylvia Mason James zu sehen war. Nee, da war die wahrscheinlich auch nochmal dabei. Ja, schöne
Runde. Das Sache. Passt ja auch, ne, dass sie zusammen... ich will ja nicht spoilern, aber diesen hellblauen hier gespielt haben. Nur Montag und Freitag.
Ja. In der Mitte. Ja, genau. Da kommen nämlich gleich noch die beiden anderen.
Genau.
Was waren dann noch bei den 4-mal gespielten Songs? Oh, It Couldn't Happen Here. Das orchestrale Stück mit dem nicht Giorgio Moroder, sondern von dem Wie heißt der italienische Filmmusikant, der den Refrain geschrieben hat?
Wenn ich das jetzt wüsste. Western,
The Good, The Bad and The Ugly, meine Güte, wie heißt er denn?
Morricone?
Ja, Morricone, Ennio Morricone.
Ja.
Der hat den, die Refrain-Melodie zur Verfügung gestellt. Irgendwie wollte sie mit ihm zusammenarbeiten lassen oder das arrangieren lassen und es hat irgendwie nicht so richtig geklappt zeitlich, wie auch immer, aber er hat dann gesagt, so, ihr könnt wenigstens, hier habe ich so eine kleine Melodie, die dürft ihr benutzen. Und ja, das ist von ihrer Ennio Morricone und den Rest haben sie selber geschrieben.
Kurioserweise gibt es ja zum gleichen Titel einen Film, den die Pet Shop Boys gemacht haben. 1988 oder so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob der heute noch sehenswert ist, aber der war damals schon sehr kurios und ich bin letztens bei Letterboxd bei diesem Dienst, wo man, ne, Filme gut kategorisiert und auch katalogisiert findet. ja. Und habe mir nochmal den Trailer angeschaut. Und It Couldn't Happen Here. Ja. Herrlich.
Ja, der wurde vor ein paar Jahren auch auf DVD endlich veröffentlicht. Die habe ich mir natürlich geholt. Leider war ich zu spät für die Special Deluxe Edition mit 27.000-seitigem Booklet und so weiter. Aber der ist einfach so kurios. Er ist einfach witzig, wo man überhaupt nicht durchsteigt. Er hat keine Storyline, nix. ja, den muss man einfach mal gesehen haben. Der war natürlich ein großer Flop in ihrer Hybris. Ne?
Ja,
der Imperial Face, haben sie gedacht. Ja, klar, wir machen auch noch einen Kinofilm. Und den wollte dann aber irgendwie keiner sehen. Und am Ende hat Nintendo in irgendeinem Interview gesagt, dass sie sieht den Film nicht It Couldn't Happen Here, sondern it Never Should Have Happened.
Aber haben sie nicht sogar Szenen daraus verwendet für den Music-Clip zu All Us Our Mind?
Richtig, genau. All Us Our Mind besteht eigentlich nur aus Szenen. Da,
genau.
Wird, glaube ich, auch so ziemlich zeitgleich veröffentlicht. Ne?
Ja.
Oder quasi als Vorbote für den Film. Ja, genau. Man erinnert sich, glaube ich, an die Männer am Bahnhof, die ein Zebra auf den Bahnsteig geleiten und deren Gesichter auch Zebrastreifen geschminkt haben.
Ja.
Solche kuriosen, skurrilen Dinge sind auch obskur. Ja.
Sehr obskur.
So, was ich auch, ja, zurück zu obskur.
Ja.
Zu obskur Setlist. Als Kunde haben wir, hattest du auch nicht vorher gesagt, ne?
Nein.
Okay, dann Young Offender von Barry. Natürlich. Aber habe ich doch auch vorher gesagt, oder? Kriege ich da nicht auch noch einen Tusch?
Hättest du wohl gerne, hä?
Ach, das kann doch nicht sein.
Hast du.
Ach ja, hab ich doch.
Ja.
Ja.
Mein Auge ist nicht so schnell.
Und das, man sieht, 4-mal gespielt. Keine Ahnung, warum sie nicht am letzten Abend haben sie, glaube ich, rausgeschmissen. Aber das ist natürlich auch einer von den Top-Fan-Favorites. Ne? Der musste auch wirklich oft gespielt werden. Jetzt sind wir bei den 3-mal gespielten. After the Event, da hat sich Nintendo am ersten Tag auch schon heftig versungen. Hat irgendwann mit einer Strophe eingesetzt, als noch ein Intro lief oder so, also irgendwie ein Instrumentalteil. Naja, sind, glaube ich, ja, hier und da mal passiert, aber es sind ja auch viele Songs und viele, viele Lyrics zu merken, ne? Die man sonst nicht auf sehr häufig singt. Das finde ich sowieso kurios, ne? Wenn man jetzt mal überlegt, was geht ja vielen Bands so, die Platten veröffentlichen. Die machen ja viele Songs für Alben und dann werden die nie wieder gespielt. Dann landen die dann auf den Alben, man kann sie sich immer wieder anhören und so, aber naja, sie werden nicht mehr musiziert. Und also After the Event, zum Beispiel einer von diesen, wenn sie zum ersten Mal live gespielt haben, B-Seite oder ein Bonustrack, weil es keine Vinyl-Single gab zu dem Zeitpunkt, von Did You See Me Coming, wo ich auch eindeutig diesen Song besser finde als die A-Seite. Und ja, haben wir aber auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Nope.
The Theater. Hatten wir The Theater getippt?
Tja, nicht auf der
Und wenn nein,
Shortlist.
warum nicht? Ja, da war nämlich auch einer von diesen Sylvia Mason James Songs, ne? Wo sie ein markantes Yeah hineinruft, aber auch natürlich singt. Ja, ganz, ganz, ganz toller theatralischer, pompöser Song, der anscheinend mit dreimal gespielt auch wirklich gut ankam. So, den nächsten Song, den hätte ich fast auch getippt. Through You. Ziemlich neuer Song, aber habe ich nicht getippt.
Ja, ich auch nicht. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm
Dreimal.
gehabt. Noch nicht mal auf die Langliste, glaube ich.
Ja, das ist auf der Loneliness Single, ne? Ist das drauf. Als lustigerweise als Extended Mix. Bis jetzt gibt es keinen anderen Mix als diesen Extended Mix. Den nicht Extended Mix haben sie da natürlich live gespielt, ne? Also etwas kürzer. Auch ein toller Song. Und den nächsten, ja, das wäre, glaube ich, der Song. In einem Interview im Guardian hat, glaube ich, Chris Lowe irgendwas gesagt, wie ja, es gibt ja auf jedem Konzert so Songs, wo man zur Bar geht oder pinkeln geht oder so. Das wäre der nächste Song für mich gewesen. Den finde ich so lahm. Also New Boy. Das ist ein ziemlich alter Song, den sie, glaube ich, als einen der ersten Songs, den sie zusammen geschrieben haben, den sie aber vor ein paar Jahren erst aufgenommen haben. Und als jetzt fragt mich nicht, auf welcher B-Seite der erschienen ist. Sie haben so einen Overload an Bonustracks in den letzten Jahren gehabt. Da war der dabei. Sehr, sehr langsam. Ich finde ihn auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Naja, New Boy. Hat keiner von uns getippt. Und den nächsten, den hatte ich kurioserweise nicht auf dem Schirm, obwohl wir auch über die ganzen Collaborations geredet haben.
Ja.
Und das ist ein Song, den sie für Shirley Bassey geschrieben haben. Wir kennen sie ja von 007. Und so in diesem Stil, also das war Goldfinger, oder? Shirley Bassey?
Möglich?
Goldfinger.
Ah,
Ja, sie hat das auf The Performance of My Life. Das ist so ein, ja, das ist so ein Song wie My Way, so quasi, ne? In diesem Stil. Das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr hymnischer, sehr introspektiver Song. Ein bisschen einen ähnlichen Song gibt es auch noch von Pet Shop Boys, auch für ihr eigenes Musical Friendly Fire, den erinnere ich mich so ein bisschen. Und das war immer der Song, wenn sie ihn gespielt haben, mit dem sie das Set beendet haben von den Zugaben. The Performance of My Life. Ein netter kleiner Song. Bisschen theatralisch. So, dann die zweimal gespielt wurden. Wieder einmal, ja, jeweils, wenn Sylvia Mason James dabei war, nämlich von dem Album Nightlife, Happiness is an Option. Haben wir beide nicht getippt.
Nope.
So. Eine kleine Sprechgesangnummer basierend auf einem klassischen Musikstück. Das nächste, Requiem in Denim and Leopard Skin. Hatten wir beide
getippt.
Ja. Ja. Genau, das war der Grund, warum ich gesagt habe, deswegen spielen sie wahrscheinlich nicht Johanni Ankel, wenn sie das eine spielen, weil das sind zwei Songs, die beide um Begräbnisse gehen. Und das soll doch eigentlich ein uplifting Abend werden. Aber sie haben beide gespielt, auch wenn sie es gespielt haben, auch quasi hintereinander. Erst am Ende des Sets und dann Johanni Ankel als Zugabe. Ja, dann The Truck Driver and His Mate.
Da ist er wieder.
Den hat der Ant vorher gesagt. Ja, dann haben wir auch die zwei Songs von der Before-Single, ne? Mit Hit and Miss und The Truck Driver and His Mate. Das, klar, auch mit Gitarre. Und jetzt kommen wir zum zweiten Gitarristen.
Oh.
Weil, also, was heißt das, Gitarristen, zum zweiten Stargast, ne? Und wir haben ja auch über einige Songs geredet und da ist ja gar nicht auf die Idee gekommen, einer, der gleich auch nochmal genannt werden wird, dass derjenige, der das auch im Studio eingespielt hat, vielleicht auf die Bühne kommen könnte und das mit denen spielt. So, am Mittwoch war nämlich kein geringer da als unser guter alter
Guitar Hero. Wir haben über ihn gesprochen.
Ja,
Johnny
zu seinem
Marr.
60. Geburtstag. Johnny Marr und ja, auch auf zahlreichen bei zahlreichen Gelegenheiten auch mit Musiker bei den Pet Shop Boys, entweder ja, live bei diesen Konzerten mit Orchester für die BBC oder natürlich in der Kollaboration mit Electronic, ne, wo sie eigentlich Johnny Marr und Bernard Sumner, aber da waren ja Pet Shop Boys auch bei 2, 3 Songs beteiligt. Ja, das war natürlich, muss ein Fest gewesen sein, dass Johnny Marr dann auf die Bühne kam. Ich glaube, The Truck Driver and His Mate war einer der Songs, den er mitgespielt hat. Also waren ja nur 2, 3 Songs, die diese Gäste dann immer gespielt haben. So, und But She's Not Your Girlfriend. Oh no.
Tja.
Zweimal gespielt.
Zweimal.
Und ein Schnaff von uns hat ihn getippt. Genau der. Ja, so, und jetzt kommen die, die nur einmal gespielt wurden.
Jetzt wird es sehr obskur.
Sehr obskur.
Es bleibt also obskur, ne?
Hm. Do I have to? B-Seite von oben ist aber meint.
Oh, do I have to?
Hm. Nee, haben wir gar nicht getippt, ne?
Haben wir nicht getippt. Auf der Longlist war es drauf, weil ich habe es ja noch gehört. Ich, ne? Ich habe so viel Patch-Up Boys in letzter Zeit wieder gehört, auch in Vorbereitung auf die Sendung. Das ist auch echt unfassbar. Und auch in die Longlist zum ersten Mal die ganzen B-Seiten von den Singles, die nicht auf den beiden B-Sides-Compilation noch hinten dran gehangen in die Longlist, damit die immer, immer länger wird und dann Dinge gehört, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
Ja. So, jetzt kommt diese, glaube ich, hier, was haben wir denn da jetzt wieder? A Certain Je ne sais quoi. Er hat das gewisse Etwas. Und dieses gewisse Etwas hat der Gitarrist, der dritte Gastmusiker, der dritte und letzte in der Reihe, den sie auch, also die waren jeweils natürlich exklusiv an einem Abend dann da, nie alle zusammen. Den hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, warum auch. Also den haben wir aber beide schon live gesehen, habe ich dann im Nachhinein.
Tatsächlich?
Ja, nämlich bei der Release-Tour. Da hatten sie auch schon eine Band, da haben sie ja mit 2 Gitarristen und ein paar Percussionisten, ne, so ein bisschen, also so viel live gespielt, wie sie vorher noch nie live gespielt haben. Und das ist Mark Refoy, der auf der Release-Tour dabei war. Und ich weiß nicht, vielleicht auch auf dem Release-Album gespielt hat, da habe ich mich jetzt, weiß nicht, ob ich mich auf dem Fenster lehnen soll. Aber genau, der hat Je ne sais quoi gespielt. Ne? Da braucht man ja auch eine E-Gitarre für diesen Song.
Genau. Und hat natürlich auch, was am Vorabend Johnny Marr gespielt hat, The Truck Driver and His Mate gespielt. Mhm. Und Sexy Northerner.
Und Sexy Northerner, genau. Was hat Marc, wie heißt er?
Johnny Marr?
Johnny Marr denn noch gespielt?
One in a Million, Mr. Vain. Steht hier. Und Up Against It.
Moment. Ja, das stimmt. Johnny Marr, The Truck Driver and His Mate, I Didn't Get Where I Am Today. I Didn't Get Where I Am Today, genau. Oh, da sind wir schon. Ja, die Songs, die hätten wir jetzt ja sowieso genannt, ne?
Ja.
Also, I Didn't Get Where I Am Today and Up Against It, da hat Johnny Marr mitgespielt und das gibt.
Oh Mann, man, die Liste, die Liste.
I Didn't Get Where I Am Today, glaube ich, ein Beep, oder?
Yes.
Ja.
There it is.
Genau, und an der Stelle hätten wir doch auch wirklich drauf kommen können, da spielt doch Johnny Marr auch wirklich Gitarre auf der Aufnahme, ne? Dass er das vielleicht als Gast da machen könnte.
Ja, und wahrscheinlich hat mich sogar sein Gitarrenspiel dazu bewegt, das auf die Shortlist zu nehmen.
Hm? Mhm. Ja. Das könnte sein. Und er ist ja auch für alle für alle Gitarristen und für viele ein Vorbild, ein Positive Role Model.
War das schon ein Song? Role
Model. Das ist ein Song, ja. Den hast du getippt,
ja.
Mein guter. Ja, von dem, aus dem Musical. Ja. In His Imagination ist aus der Elysium-Ära ein sehr träumerischer, kleiner, süßer Song, den wir aber nicht auf dem Schirm hatten. Hm. Miserabilism wurde nur am Freitagabend gespielt. Und da muss man sich das Video mal angucken. Also ich glaube, da rastet die Menge aus. Also die feiern diesen Song sowas von ab. Miserabilism. Also es gibt auch keine andere Band, die solche Songtitel haben.
Das stimmt.
Der Song, wie ist der Miserabilism is and isn't. Das ist der Refrain. Dann sind wir durch. Die Songs wurden alle gespielt. Ist das nicht cool? Und wer hat richtig zusammengezählt? Wer von uns beiden hat gewonnen? Wer hat mehr?
Also ich habe 8 Mal.
Ein 8 Mal kam, ja genau, der Strawinski.
Und insgesamt 10 Mal.
10 Mal. Guck mal. Und da ist sogar noch ein Bonuspunkt für dich dabei, weil du nämlich auch Music for Boys getippt hast, aber das wurde dann ja quasi nur ein Intro.
Richtig.
Ja, also das heißt, die Getränkeversorgung für dich steht, ne, beim am 10.7.
10.7. ist das Konzert in Mönchengladbach. In Mönchengladbach,
wo genau. Neil Tennant, was da 73 wird? Ja, erst 72.
72. Komm, ja. Wollen wir nicht älter machen als
es ist. Ich glaube, es ist der gleiche Jahrgang wie Angela Merkel.
Ah ja. Spannend.
So, sie hat, glaube ich, auch so um den Drehgeburtstag, eine Woche vorher oder später. wir haben zwei Songs, es gibt zwei Songs, die wir beide getippt haben. Das waren Young Offender und Rakim und Daniel Leppers. Und der Rest driftet auseinander. So, und was man vielleicht noch so mitgeben kann, die Songs, die sie an dem Abend, also viele Songs wurden ja zum ersten Mal gespielt, 17 Live-Debüts. Mhm. Und alle Songs, die sie schon mal gespielt haben, die haben sie schon lange nicht mehr gespielt. Also die erklangen zum letzten Mal auf der Yes-Tour, also Pandemonium-Tour 2009, so um den Dreh. Na, da haben Do I Have To, Why Don't We Live Together und King's Cross zum letzten Mal gespielt. Und auch To Divide by Zero, glaube ich. So, und dann, ne, danach gab es keine Überlappung mehr. Also alles, was wir da getippt haben, zum Beispiel von der Electric-Tour, ne, da kam ja nichts. Ja, ja. Und aber übrigens, ganz lustig, das müssen wir auch noch erzählen, die Ereignisse haben sich überschlagen. In einer von diesen Fangruppen auf Facebook, jetzt haben wir es schon wieder mal genannt.
Das war diese
Patch Up Boys Please, ne? Ja, Patch Up Boys Please, genau, ja. Und wir sagen nicht nur Please, sondern auch in diesem Fall Thank you.
Thank you very much.
Denn wir haben, man sollte Bingo-Karten ausfüllen, ne? Und wir haben gedacht, okay, nachdem wir das hier gemacht haben, dann haben wir es ja quasi gerade fertig.
Ja.
Ich habe dir von diesem Spielchen erzählt und du kamst auch direkt mit der ausgefüllten Bingo-Karte um die Ecke. Ich habe die eingereicht und vor ein paar Tagen erreichte mich die Nachricht, wir haben gewonnen.
Yay!
Auf dieser Bingo-Karte haben wir 2 komplette Bingo-Reihen und einen zusätzlichen Song, also quasi 2 Reihen und insgesamt 7 richtige Songs. Und damit sind wir auf Platz 1 gelandet. Es ist unfassbar. Wir kriegen ganz viel Fanzeug geschickt.
Ja. Irgendwas war sogar signiert oder so, ne?
Das erste. Ja, dieses Buch von Neil Tennant, 100 Lyrics and a Poem.
Richtig, Gedichte.
Yes. Hand signiert.
Nice.
Und das unterscheidet uns auch, der Herr Jens Spahn würde sagen, das macht den Unterschied zum zweiten Platz. Denn die kriegen das ganze andere Zeug und dann irgendwelche AKI-generierten Poster und Wristbands und Totebags oder sowas kriegt man da noch von Patch Up Boys, please. Ja, warum nicht? Ist doch nett.
Finde ich auch total
nett. Und ja, lustigerweise hast du gerade gesagt, auf Platz 2 ist wer?
Auf Platz 2, wenn ich scroll mal kurz hoch, aber ich glaube, ich bin mir sehr sicher, auf Platz 2 waren die Freunde von In Depth.
Ah, unsere, ja.
Unsere Excel-Sheet-Freunde.
Genau, die auch einen sehr umfangreichen Podcast mit einer sehr wissenschaftlichen Herleitung ihrer Setlist Predictions gemacht haben und ja, anscheinend auch damit sehr recht weit gekommen sind, recht erfolgreich gewesen sind. Die waren natürlich auch da, ne? Das konnte man natürlich auch im letzten Podcast hören, den sie After the Event genannt haben. Ja, dass sie da auch an einem und an zwei Abenden noch da waren. Die waren natürlich auch over the moon.
Ja, sie hatten auch 2 Bingos, also 6 korrekte Guesses. Ja, und den dritten Platz teilen sich 3 verschiedene mit jeweils einem Bingo und nur 4 korrekte Guesses. Das ist natürlich gegenüber unseren 7, also meinem 7, deinem eingereichten 7. Cool.
Ja, aber schöner Spaß. Also das Ganze, ich fand es wirklich, ich habe da auch mitgefiebert, ich habe wirklich genossen, die ganze Woche das zu verfolgen, ne, und uns die Setlist dazu zu schicken und zu gucken, was haben wir da vorher gesagt, was war richtig, was war falsch und so. Also mich hat wirklich gewundert, dass Shameless nicht dabei war. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht fand es zu poppig. Und irgendwas anderes, aber ist ja egal.
Ja, so ist es nur, ne? Das sind alte Männer, die, da kann man nicht alles vorhersagen, was denen gefällt und dass sie dann einfach spielen wollen.
Es wurde auch in dem Annually Fanmagazin oder Fanbuch, das ja Annually ja ehrlich rauskommt, jetzt zuletzt auch die Original Longlist, die Chris Lowe zusammengestellt hat bei Spotify, um sich daraus die 35 Songs zu picken. Oder dann einige durften, glaube ich, Neil auch picken, das wurde auch in dem Interview gesagt. Aber die eigentlich hat Chris Lowe war dafür zu verantwortlich. Ja, und da kann man natürlich auch nochmal gucken, vielleicht, was rausgeschmissen wurde, was da auch noch an Übereinstimmung vielleicht da ist. Ne?
Und hatte ich es nicht richtig gelesen, dass es noch ein Rätsel übrig geblieben ist?
Ja,
sie haben 25 Songs gespielt, also jeden Abend. 35 geprobt, sie haben ein bisschen ausgetauscht und man guckt sich dann Donnerstag an, in die Sechsliste sieht man es auch sehr schön, da ist plötzlich eine Lücke, da fehlt ein Song.
Ja, das wir haben sich nur 24 gespielt.
So, ein kurzer, sie haben nur, also sie haben nur 34 Songs gespielt. Also was ist der eine Song, der nie gespielt wurde, der aber vorbereitet war? Oder hat sich einfach Neil Tennant bei dem Interview verzählt?
Also die Sherlocks von In Depth haben es wirklich rausbekommen, indem sie sich ein Screenshot aus dem Instagram-Account von Pete Gladdle, dem Programmierer, ach, wir kommen jetzt mal kurz zu der Band, ne?
Ja.
Pete Gladdle, der Programmierer, angeguckt haben, wo er seine Software, die Playlist quasi für den Abend, die Instrumentaltracks, wie auch immer, ne? Vorbereitet. Das ist alles mit Abkürzung gelöst worden. Und D-O-T-Q ist, glaube ich, irgendwo zu lesen. Ne?
Okay.
Also D-O-T-Q. Es war Dreaming of the Queen wäre der letzte Song gewesen, den sie nicht gespielt haben. Aus welchem Grund auch immer. Aber auch, ne, so ähnlich wie The Theater, einer von diesen, ich sag mal, von den zwei ernsten Songs auf dem Barry-Album, ist, die haben das auf der Fundamental Tour gespielt. Vielleicht war das zu neu.
Tja. Vielleicht hat es auch nicht mehr gepasst, ne? weil da haben wir eine andere Queen.
Ja, genau. Dreaming of King Charles.
Oder, wie heißt sie? Die Ehefrau von...
Von Trump?
Von Melania? King Charles.
Ach so, die Dings, Brigitte, nein! Camilla. Parker Bowles.
Camilla. Damals. Queen Camilla. Ja, gut.
Ja. Und dann noch mal ganz kurz, wir haben ja überlegt, ob es eine Band gibt, ne? Und
Band.
Es gab eine Band. Ne?
Band.
Ja, das haben wir ungefähr auch so predicted, ne? Mhm. Die sind ja gerade eh mit der Dream World Band auf Tour. Warum kommen die nicht mit? Ja, also zumindest zwei von den dreien, Claire Uchima und der Percussionist. Ich glaube, der Percussionist, der war wirklich auch exklusiv für diese. Für diese Abende. Aber naja, so vom Konzept her hat er Ähnliches gespielt wie die Percussionisten auf der Dreamworld Tour. Also meistens die Snare Drum. Ja, und Claire Uchima hat auch Background gesungen.
Okay.
Dann können wir dieses obskure Kapitel dann auch schließen. Das war unser kurzer Rückblick auf die Setlist-Erstellung.
Und, ein Hoch auf das Kapitelmarken.
Ja, ich glaube, wir haben nichts vergessen, aber wir werden uns dann im nächsten Jahr die Hits dann anhören, live und keine obskuren Tracks. Ich nehme übrigens auch an, dass das nicht außerhalb London, also dass es ein einmaliges Event gewesen sein wird, also dass sie das jetzt nicht nochmal irgendwo auf Tour bringen,
ja.
Also, weil dafür ist es einfach zu speziell, ne? Etwas zu sehr zu Besonderes gewesen.
Ne? Wahrscheinlich auch aufwendig, ne? Also tatsächlich.
Klar.
Am Ende.
Aber ich glaube, für diejenigen, die dabei gewesen sind, das muss so ein großes Familientreffen gewesen sein, ne? Und wirklich was ganz, ganz Exklusives, ganz Tolles.
Ja. Ja, und ich würde mir wünschen, dass es irgendeine Art von Konservierung geben würde. Ne? Also, du sagst ja, es gibt einige YouTube-Mitschnitte aus dem Publikum wahrscheinlich.
Ja. Also, ja. Offizielle Kameras waren nicht zu sehen, also okay. Das haben sie auch immer nicht
aber wer weiß.
Gefilmt. Vielleicht gibt es ja mal einen Audio-Mitschnitt.
Audio-Mitschnitt, genau. Das ist ja auch eine witzige Sache.
Ich bin immer noch beim Hinterherschieben von Dingen, die wir besprochen haben. Wir haben auch überlegt, machen sie irgendwie neue Versionen, machen sie Remixes, machen sie Mashups oder sowas. Ne? Ja, nee, wir haben die Sachen so gespielt, wie man sie auch auf den Studioaufnahmen, von den Studioaufnahmen kennt. Also da keinen großen Aufwand betrieben, wenn Pete Gladdle da schon diese ganzen Spuren zusammenklauben musste. Ne? Das Ganze nicht auch noch irgendwie geremixt oder
neue
Intros.
Da oder muss man den Ball da irgendwann flach
lassen. Ne? Am Ende. Ne?
Und ja, so. Ja. Das ist wahrscheinlich hin. Ja, schön. Dann bleiben wir erstmal noch ein bisschen beim Pop, oder? Das ist ein Dach reingeflogen gekommen. Neues auf dem Plattenteller.
Ich wollte gerade sagen, ich habe da nicht gerechnet, dass hier der Jingle reingeflogen kommt, so unvermittelt, dass wir so viel über Musik in letzter Zeit gesprochen haben, dass wir auch mal wieder was zum Thema Zeitgeschehen machen. Kommt gleich, vielleicht.
Ja, noch gibt ja Kapitelmarken. Geht zur nächsten, wenn jetzt zu viel Pop war. Wir ziehen jetzt mal durch, was du hier reingepoppt hast.
Ja, Dr. Pop, was hast du denn zu dem Thema Neues auf dem Plattenteller zu sagen? Es gab ja einen sehr, sehr wichtigen Tag.
Ein Tag des Konsums. Und zwar Konsums in ganz speziellen Läden. Ne? Also nicht bei dem großen A oder überhaupt nicht online. Wobei, ich muss gleich schon wieder einschränken.
So, ja.
Mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Aber grundsätzlich geht es ja beim Record Store Day darum, zum Plattenladen seines Vertrauens zu gehen. Meist in Großstädten oder in nicht ganz so großen Städten gibt es eine Reihe von Plattenläden, die dann immer mitmachen und dann entsprechend bemustert werden, die vorher bestellen können von Platten, die exakt an dem Tag rauskommt. Ganz viele Reissues und Kram und, und auch neue, obskure Sachen, die kein Mensch haben möchte und auch astronomische Preise. Also wenn euch zu teuer ist, für eine Platte 30 Euro auszugeben, dann seid ihr da komplett falsch. Ja? Weil da fangen die Preise an. 30
Euro ist man eigentlich auch noch ganz gut dabei. Also ich meine, das geht noch weit nach oben, ja.
Es geht wirklich noch weit nach oben. Und ich habe hier gerade einen Lieferschein und ich habe tatsächlich dank dir, ne? Also, du hast es mir ermöglicht, dann doch teilzunehmen, obwohl ich gar nicht vor Ort war. Also ich kam ja gerade aus meinem Urlaub zurück genau. An dem Tag war Reisetag und dann dachte ich nicht noch nach 4,5 Stunden Intercity fahren, gehe ich kurz in die S-Bahn und steige mal kurz am Hansaring aus und stelle mich in die Schlange oder gucke, was noch übrig geblieben ist. Nee, ich dachte mir, lass den Mitch mal machen. Der Mitch hat nämlich geshoppt. Erzähl du zuerst.
Ja, wir waren sowieso an dem Tag shoppen. Ich brauchte was für eine Konfirmation, ne? Einen schönen Anzug und dann sind wir nach Dortmund gefahren und hab gedacht, oh, da kommen wir doch vielleicht auch an so einem Plattenladen vorbei. Normalerweise wäre ich jetzt nicht extra für den Plattenladen, weil ich glaube, das haben wir schon in einer der letzten Episoden, wo wir das Thema quasi, was wir jedes Jahr
thematisieren,
wenn es soweit ist, ja. Dass es hier in meiner Heimatstadt Hagen so etwas nicht gibt wie Plattenläden. Deswegen muss man schon, der nächste Möglichkeit wäre dann Dortmund. Und ja, da habe ich mal geguckt, ne? Ja, gut, Innenstadt, da ist ein schönes kleines Plattenlädchen, machen wir mal einen kleinen Zwischenstopp. Bin ich reingegangen und die hatten eine gute Auswahl und es war auch nicht voll, also keine Schlangen oder sowas, also war relativ überschaubar so. Und waren viele Leute da, die auch in dem bei den Record Store Days Releases gestöbert haben. Mhm. Und ich sah da doch in der Tat zwei von den Platten, die mich dann auch interessiert haben und habe die dann auch direkt mitgenommen. Einmal, beides mal David Bowie. Ich habe erst überlegt, sind zu teuer, nehme ich mir nur eine mit, aber ja, ich habe doch beide genommen. Und du hast die dann auch noch erstanden, nämlich Hello Space Boy und Collaboration mit den Pet Shop Boys.
Natürlich.
Und genau, es ist nämlich, da sind die Remixe drauf, die bis jetzt, glaube ich, nur auf einer Promo drauf waren, ne, und auch auf CD nicht veröffentlicht worden sind.
Ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Ja, aber und, ich finde ja kurios, ich hätte es fast nicht gekauft, weil die einfach so aufzulegen und sich zurückzulehnen und durchzuhören. Also erst den Hello Space Boy 7-Inch Remix, dann den 12-Inch Remix und dann Lost in Space Mix und man dreht die Platte um und hat nochmal drei Mixes.
Genau, und dann ist nämlich der Double-Click-Mix und dann der Instrumental-Mix, der quasi der Double-Click-Mix instrumental ist. Also das ist ja quasi mehr oder weniger ein Lückenfüller. Mhm.
Tim Simmons-Mix am Ende.
Ja, genau. Und der ist aber, der bezieht sich auf die Albumversion. Also der ist noch unabhängig von der Pet Shop Boys Bearbeitung entstanden.
Ja, und das Ganze pressed on Neon Pink Vinyl. Also nicht nur das Cover ist Neon Pink, sondern auch tatsächlich die Platte. Ich hab's. Und auch die Pet Shop Boys sind auf diesen kleinen Aufkleberchen auf der Folie erwähnt.
Erwähnt, genau. Mom. Und die Remixe sind von Dave Ball von Soft Cell und The Grid.
Ach,
der letztens verstorben ist.
Richtig. Gott hat ihn selig.
Ja. So, und das zweite Album, das ich erstanden habe, ist auch eins meiner Lieblingsalben, habe ich, glaube ich, auch hier einmal erwähnt. Und zum ersten Mal besitze ich es jetzt auf Vinyl, nämlich von David Bowie, das tolle, tolle, tolle Album Outside. Erstens Outside. Allerdings passt es nicht ganz auf eine Vinyl. Und die sind, glaube ich, auf der CD 70 Minuten oder so. Ah. Deswegen heißt sie auch nur Excerpts from Outside. Ist auch ein Re-Release, ne? Die kam schon mal so raus.
Jetzt kommt gleich wieder ans Kabel.
Das ist ja sehr professionell hier alles. Ja. Hat ein ganz schönes Booklet dabei, ne? Also sehr ausführlich diese Geschichte, sehr so eine Krimi-Geschichte, ich komme wieder ans Kabel, beschrieben mit vielen Bildern und so, also eigentlich genau das, was es auch in der CD gibt. Ja, hier ist er in seiner Detektivrolle Nathan Adler und drin sind hier auch noch die Texte und so, also ganz, ganz, ganz schön. Und das Ganze ist, glaube ich, in einem Wagen. Das ist ja so viel Zeug drauf. Immer komme ich an irgendwelche Kabel. Und das Ganze ist, ach nee, ah, transparent. Schau, you can see right through.
Ja, so. Nice.
Ja, das sind die Dinge, die ich mir da gekauft habe. Und hätten mich doch für einige Sachen mehr interessiert, aber es war auch so dermaßen teuer.
Ja, das ist alles sehr teuer. Und du gabst mir aber am Tag darauf den Tipp, dass es bei dem Online-Handel HVV wieder ein Leftover-Liste gibt, ne? Von Dingen, die noch da sind, auch aus den letzten Jahren, die man da noch erstehen kann. Und ich habe ein bisschen mal durchgeskippt. Ich hatte ja vorher schon mal so eine Shortlist für mich gemacht, was interessant sein könnte. Bin dann aber bei HVV ganz anders vorgegangen, weil einige Sachen dann tatsächlich 50, 60, 70 Euro gekostet haben. Das ist bei mir direkt wieder rausgefallen. Und ja, neben der David Bowie habe ich noch zwei andere Dinge bestellt. Zum einen das Debütalbum von Phoenix, Untitled. Eine wunderbare Indie-Band, ich glaube 2006, 2007, ich guck mal, was auf der Platte steht, aus Frankreich. Singen aber natürlich Englisch, weil ich mag ja Französisch gar nicht. Es ist 2000 sogar. Und aber irgendwann war es 2017 schon mal ein Reissue gewesen. Guck mal. Ja, sehr schön. Habe ich auch noch nicht ausgepackt, aber mir am gleichen Tag nochmal bei Tidal angehört. Ich bin ja nicht mehr bei Spotify, ne? Ich bin auch jetzt Tidal. Das Schöne bei Tidal ist übrigens, das kriegst du ja auch die ganze Zeit mit, dass man dann automatisch schon Song-Link macht. Und man, wenn man jemand einen Song empfiehlt oder ein Album empfiehlt, empfiehlt man das nicht zu Tidal, sondern auf so eine Zwischenseite, wo man auch die anderen Links zu anderen Diensten, wo man es kaufen kann oder streamen kann. Das ist eine schöne Sache. Also die erkennen an, dass sie nicht allein auf der Welt sind. Ne?
Ja.
Und ja. Gut, und dann habe ich noch eine Platte gekauft. Vom Helge.
Der Helge, der macht Spaß.
And the Firefuckers. Firefuckers. Die ist auch recht alt schon, die Platte. Die ist von 1999. Und da ist sowas drauf wie My Generation. Oder
ja, ganz viele Coversongs, ne?
Ja, es ist nur Coversongs. Nur Coversongs. Hey Joe ist auch drauf. Mhm. Oder Nights in White Satan. Es ist herrlich.
Oh, wird ja ganz romantisch, ja.
A Whiter Shade of Pale. Es ist herrlich. Und das Ganze natürlich in einer wunderschönen Farbe. Hier das Inlay hatte ich dir auch mal geschickt. Das ist auch viel Fotos Quatsch. Drauf, ja. Ne, und es ist schön rot.
Oh, schön rot, ja.
Schön rot. Das ist meine zweite Helge Schneider Platte. Die erste Helge Schneider Platte ist das Album Mama. Und in diesen Grün, wie Mama draufgeschrieben ist, ist auch die Platte tatsächlich gepresst.
War das vom letzten Jahr, der Record Store Day auch, oder?
Ja, das war Record Store Day, glaube ich. Das kann sein. Hier steht das, weiß ich gar nicht. Das könnte auch einfach nur ein ganz normales Release in 2000 sein. 2020 war das natürlich hier Corona und so.
Da dachte ich mir, kauf ich mal Helge. Nochmal eine Platte hat er nochmal.
Ja, ja, dann gib mal zum Friseur und dann kommen die Haare ab. Schnipp, schnapp, 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 schnapp. Aua. Ja, schön.
Was hängt denn da?
Was hängt denn da? Das war das Neues vom Plattenteller.
Ja, schön. Gut.
Und die haben jeweils 30 Euro gekostet übrigens. Also 29, 34 oder 33. Voll im Budget.
Ja, also diese Maxi-Single, die hat ja auch 30 Euro gekostet. Das ist ja ein Wahnsinn eigentlich.
Eigentlich. Aber steht Pet Shop Boys drauf.
Ja, das und es ist pink. Einfach, ja, geht nicht anders. Und das Album 43 Euro, was mich auch noch interessiert hat, es gab noch diese beiden Best-Offs von The Cure, ne? Einmal das Best-Off und einmal die Akustik-Versions und so. Ja, die kosteten beide auch über 40 Euro, ne? Und das war aber wie was Doppelalbum, ne?
Ja.
Aber man muss da vielleicht noch mal ein bisschen eine Auswahl treffen. Ich wollte nur kurz einmal darauf eingehen und nur kurz nennen, dass auch für Frohlocken da es neue Musik von unseren zwei Lieblingsbands Muse und Editors gibt. Ja, also einmal von Muse die neue Single Cryogen.
Zweite Single?
Die zweite Vorab-Single aus dem neuen Album, ne, was dann demnächst
irgendwann auch mal auf. Ich glaube, Juni kommen beide, oder?
Kommen, super.
Das wird ein Sommer, Mann.
Genau, Editors Call It In. Also, ich würde sagen, sind beide Singles sind sehr generisch. Also, man hört auf jeden Fall sofort, von wem die stammen, wenn man die ersten paar Takte hört.
Also, Muse haben ihren. Ist das schon KI oder ist das noch Muse?
Genau. So. Also, so wird es wahrscheinlich klingen, wenn der KI sagt, mach mal hier einen Song im Stil von Muse. Ne?
Ja.
Das ist alles drin, was man braucht. Ich würde vielleicht, also wenn ich es technisch schaffe, beim nächsten Mal wieder so einen kleinen harmonische Analyse dieses Songs machen und eine Arrangement-Analyse. Also da sind diese Heavy Riffs drin und Akkorde, die auf klassische Musik erinnern. Ne? Diese Arpeggien. Es fängt an mit so einem Gitarren-Arpeggio, das erinnert an Plugin Baby so ein bisschen. Ne? Mhm. Ja, Solo im Intro. Naja, aber da gehen wir vielleicht diesmal genau ein. Ich finde den Song richtig klasse.
Kann man so machen. Mensch. Man darf ja nicht mal zu viel und das nächste neue Wunder erwarten, ne?
Nein. Man kann auch gerne mal lassen, also so hier Crowdpleaser und so, ne?
Das, richtig.
Das ist eine sichere Bank. Ja. Aber die schreiben eben nach wie vor super Melodien und ich finde Refrain ganz toll und ja, cool. Ja, Editors. Call It In. Nachdem sie das letzte Album ja total elektronisch hatten, geht es anscheinend auch bei denen wieder ein bisschen Back to the Roots, was ich begrüße.
Ja.
klingt ein bisschen wieder so wie auch die ersten beiden Alben, ne? So mit so einem kleinen Gitarrenmelodeichen, ne? Das erinnert so ein bisschen an die Zeit hier. Wie heißen die Songs nochmal aus den ersten beiden Alben? Die sehen ja immer spielen, haben schon lange keine ethische
Alben. Light, Munich, Blood. Bones.
Ja. Genau. Ne?
All das.
Ja.
Und so, hier, und Smokers in Front of the Hospital, ne, und so.
Ja, ist ja, genau. Doch. Wobei das ja eher so ein bisschen ein Mittempo-Song ist, ne, und der geht aber jetzt richtig, ne, ab wieder, ne.
Titeltrack.
Ja. Vom zweiten Album. Das war immer noch nicht der dabei, den ich eigentlich Dings hatte.
Factory? Man kriegt ja nichts mehr hin. Mann.
Aber auf jeden Fall auch super gemacht.
Ja.
Da freuen wir uns auf die Alben und die Tour. Wir müssen noch warten bis Valentinstag 2017, aber dann sind sie auch in Köln.
Denn 2017 wäre aber eine Back to the Future. Oh, also
27. Ja, das haben wir schon ganz schön oft gesehen, ne? Du hast das alles schon getrackt. Ne?
Ja, bei Setlist FM und du hast noch festgestellt, dass du sie einmal öfter gesehen hast. Also wir haben sie jeweils einmal alleine gesehen, glaube ich. Ich glaube, das letzte Mal im Palladium,
ist mir eingefallen. Ja.
Ne, da war ich alleine und, und ich glaube, mit dem Traumzeit sagtest du, vor 3 Jahren warst du alleine. Ja.
Aber mir ist auch noch eingefallen, ich habe die auch noch mal zwischendurch mal in Dortmund gesehen, was ja quasi in der Nähe war. Das nehme ich mal mit. Ne?
Ja. Sehr gut. Aber wirklich, das ist die Band, die ich in meiner Konzert-G-Karriere am häufigsten gesehen habe. 8-mal.
Ja. Ja, und das ist auch immer, es ist auch immer wieder Spaß, ne? Also ja. Da weiß man, was man hat. Die kann man uneingeschränkt empfehlen. Also Editors-Konzert, da bleibt ja kein Auge trocken.
Ich habe hier noch so einen Jingle.
Der Mischsegment, ein jüngst zusammengeklöppeltes Noppensteiner Bauwerk aus längst vergangenen Tagen, auf das dieser Staune und Frohlocke.
Lass mich staunen und frohlocken.
Dieser bekloppte Jingle, also KI ist toll, ne? Also was man mit KI alles machen kann. Was
Quatsch ist kann man machen. Nicht. Die ganze Welt ist irgendwann nur noch Quatsch.
Ich hol eben dieses, damit wir dem, ja genau, Achtung.
Jetzt holt das.
Es besteht aus mehreren Teilen, deswegen muss ich hier einmal nochmal kommen.
Das ist schön. Er bastelt noch mehrere Teile. Ich frohlocke jetzt schon. Mein lieber Scholli.
So. Jetzt zeige ich dir was und unsere Zuhörer sehen das ja nicht und du musst jetzt einmal beschreiben, was du siehst. Jetzt kommt das
Das Problem ist natürlich, im Hintergrund des Fensters ist hell und Front, ja. Doch, ich sehe so grünen Pflanzen gebaut auf Stein, grauem Haufen und oben drüber fliegt irgendwas. Ist das ein Flugsaurier?
Ja, vielleicht kann man es so besser erkennen.
Ein Rochen.
Das ist ein Rochen, genau.
Ja, also eine Unterwasser-Szene wird das jetzt. Obwohl noch nichts Blaues.
Nee, es ist eine Unterwasserszene, ne? Aus ziemlich großen Bricks hier gebaut.
Ja, genau.
So, und da findet sich unter Wasser Folgendes. Das kann man hier auseinanderstecken. Ich hab's. Oh, man kann mehrere Sachen auseinanderstecken. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hingehört.
Ich sehe noch nichts. Ich bin gespannt.
Ja, also, ich wollte es eigentlich so zusammenstecken, dass man es auch wieder ganz sehen kann. Mhm. Aber
ob man das hinkriegt, das wird jetzt spannend, liebe Freunde.
Da ist was dran. Ah ja, okay, das kleine Teil muss man abmachen.
Aha.
Und dann kommt hier nämlich vorne was dran. Und ach, meine Güte. Das, Klemmbausteine, die klemmen ein bisschen. Ne? So. Aber, ah ja, da kann man was reinschieben, deswegen geht das nicht so. Das sind so kleine Führungsschienen. Und da muss man das auch die gleiche Höhe machen wie den Pin, hört es schon. So, und hinten kommt dann jetzt noch sowas hier dran. Das ist nicht ganz vollständig, da fehlen mir zwei von diesen großen Dingern. So, und jetzt geht, Achtung, jetzt kommt es einmal durchs Bild, geswuscht. Mhm. So, was ist das um alles in der Welt?
Oh, das ist eine Unterseeraumgleiter.
Hm.
Also, es ja, sieht spacig aus, ne? Aber es ist eigentlich, wir sind ja gerade im Wasserthema.
Genau.
Genau, eine Forschungsstation.
Das kann man nochmal abnehmen. Hier unten ist auch so ein Anker dran, ne? So ein blauer.
Eieiei. Ja.
So, und jetzt sag mal, wo kommt der her? Aus welcher Serie, aus welcher Welt kommt der? Hier kann man noch so Triebwerke oben rausnehmen.
Ja, das müssen die wilden 80er gewesen sein. Ich habe keine Ahnung.
Nee, es ist neuer. Es ist viel neuer.
Es ist neu.
Also neuer.
Ja, ja. Ah, nein, es ist nicht ganz neu, aber es ist neu,
das ist 80er. Sehr komisch. Was könnte das sein? Woher könnte das stammen?
Ich hab
die Minifiguren nicht dabei.
Eieiei, ist das Moment, was haben die für Unterwasserwelten? Also so irgendein Thema, Theme, irgendein Franchise.
Ja, da bist du schon auf
der richtigen. Ah, es ist nicht der weiße Hai. Nein, das wäre Quatsch. Aber.
Das ist ja gerade auch, sieht so ein bisschen spacig aus, ne?
Ja. Das ist krass.
Ich meine, was haben die für Franchise-Themen? Ne? Was haben die für Lizenz-Themen? Mein guter.
Star Wars, Indiana Jones, Marvel.
Es ist, ich löse auf, ist in der Tat Space. Star Wars.
Es ist Star Wars?
Es ist Star Wars. May the Force be with you. Deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, ich zeige dir mal,
was hier los ist.
Wo im alles in der Welt kannst du dieses Unterwasser-Ding in einem der Star Wars-Filme verorten?
Im Kontext von Mandalorian?
Nee, so neu ist es wiederum nicht.
So rum wieder nicht. Wobei Mandalorian wäre es auch sehr cool gewesen, weil da ja jetzt nächsten Monat oder jetzt im Mai, glaube ich, der Kinofilm kommt.
Oh ja, und ich glaube, das sind zwei Filme, die wir auch besprechen müssen, nämlich Mandalorian und Masters of the Universe.
Ah, der kommt auch richtig.
Mhm. Ja. Ja.
Nee, keine Ahnung. Vielleicht etwas, was ich nicht gesehen habe, von diesem ganzen Serienkram.
Das ist etwas, was viele sagen, dass sie sich wünschen, das nicht gesehen zu haben. Denn es geht um den Teil 1. Also The Phantom Menace. Und da gab es doch diesen einen Typen, der viele sehr, sehr nervte in den drei neuen Teilen.
Jar Jar Binks?
Jar Jar Binks,
genau. Nein, den habe ich ja gerade bis jetzt gerade fickig verdrängt.
Und der begibt sich mit seinem Stammesgenossen auf irgendeine Unterwasser-Verfolgungsjagd.
Ja.
Da werden die, glaube ich, auch mit so einem großen Vieh noch angegriffen und so. Und das ist das U-Boot dieser Gungans. Das Gungan-Sub.
Ja, U-Boot. Bei U-Boot denke ich jetzt immer an Duisburg, weil ich glaube, bei ThyssenKrupp sollen jetzt in Duisburg U-Boote gebaut werden, wegen dem Zugang über den Rhein zu den Weltmeeren und so. Wir rüsten ja auf.
Ja. Die Straße von wo? Von Duisburg?
Die Straße von Duisburg, ja. Also wenn Trump was dagegen hat, wird er die zumachen, ja.
Ja, würde ich die Straße von Amerika nennen.
Tja.
Ja, also das ist mein Beitrag zum 4. Mai hier. Ne?
Ja.
Und da sind, glaube ich, noch zwei so Jar Jar Binks-Typen dabei.
Ja, Respekt.
Mensch.
Jetzt hätte ich gerne hier so einen, Tüte. So einen kleinen Button mit so einem nervigen Jar Jar Binks-Geräusch.
Dingse und so weiter.
Ja. Weil wahrscheinlich im Deutschen noch schlimmer als im Original.
Das stimmt. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht im Original mal gesehen. Haben wir den nicht damals im Kino sogar gesehen?
Ja, doch. Ich meine, die ersten drei konnten wir nicht wirklich im Kino sehen. Da waren wir noch ein bisschen zu jung. Aber dann waren wir genau im richtigen Alter. Ja, aber ich glaube, den ersten habe ich gesehen. Den zweiten habe ich ignoriert. Den dritten habe ich, glaube ich, nie sehen wollen. Und aber bei 7 bin ich wieder voll eingestiegen und war einfach voll drauf, auch wenn da Teil 4 nochmal neu erzählt wurde.
Ja, also die Fortsetzungs drei Teile, die fand ich dann eigentlich auch wieder ganz, ganz okay, obwohl die nicht mehr diesen Kultstatus hatten. Ne?
Genau.
Also am schlimmsten finde ich wirklich, weiß ich gar nicht, ähnlich wie bei
Dieses
dir, ne?
Portrait
den
in der Mitte von dem
zweiten
Film.
Ja.
Also minutenlang, das kann man heute nicht mehr bringen, glaube ich. Muss ein Director's Cut draus machen. Das geht nicht.
Ah, ja. Und den zweiten habe ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen oder auf Video. Das war mir viel zu viel, diese Klon-Geschichten da. Ne? Da bin ich überhaupt nicht mehr durchgestiegen. Ne? Es waren immer noch nur so Kampfszenen und so. Und der dritte Teil mit dieser Anakin Skywalker Darth Vader-Werdung, den habe ich aber nur so in Teilen gesehen, aber. Den wollte ich mir eigentlich irgendwann nochmal angucken, aber ich glaube, der soll auch nicht so gut sein.
Nee, ist er leider nicht. Ich habe es auch nochmal versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, diese Szene auch mit Anakin nicht durchgestanden, ehrlich.
Die, wo er so ein bisschen mit Lava in Berührung kommt, war das, oder?
Ja, möglich. Oder wo auch mit ihr die ganze Zeit redet und quasi von, ne, sich das irgendwie alles schön redet, da mit der Macht
okay.
und so. Ach, das
ist ja.
großer Blödsinn,
ja,
dieser Autokrat.
Okay, also. Ich freue mich dann auch schon auf den Mandalorian-Film, weil die Reihe fand ich wirklich sehr gelungen. Andor ist auch sehr gelungen und sowieso der Dings, der Film, aus dem Andor generiert ist, der vor dem vierten Teil quasi spielt.
Rogue, ne, One.
Die Rogue One, genau, den finde ich genial.
Ja.
Schön. Gut, jetzt sind wir aber jetzt auch fertig mit Dings, mit Popkultur, ne? Jetzt geht mal langsam ein bisschen was zum Thema Zeitgeschehen. Du hast da was rausgesucht.
Zeitgeschehen. Ja, ich habe ein bisschen gesammelt, weil wir haben im letzten Mal auch schon gemerkt, wir haben ja sehr viel Popkultur in letzter Zeit gemacht. Angefangen bei Masters in the Universe, immer wieder Musikthemen und das ganze große, und das haben wir jetzt auch nochmal abgekultet in den Follow-ups heute, Pet Shop Boys Obscure-Thema. Dann dachte ich, jetzt lass uns mal anfangen, über mal ernsthafte Dinge zu reden oder Dinge, die ja, die auch vielleicht nicht unbedingt ernsthaft ist, aber irgendwie und die Welt gerade bewegt. So.
Ja.
So. Ein Thema habe ich schon durchgestrichen. Ne, das hier über Dennis Check redet kein Mensch mehr. Der hat ja da eine Literatursendung, druckfrisch, läuft um Mitternacht irgendwie im Fernsehen. Und seine Texte sind mehr oder weniger gelungen, beziehungsweise Kurzkritiken und drei. Jetzt habe ich doch drüber geredet. Drei Autorinnen haben sich halt groß drüber echauffiert und ich würde sogar sagen, zu Recht. Genau. Und lassen wir das dabei. Ich würde lieber mit dir über so Dinge reden wie Glücksspiel.
Das ist eine gute Idee. Ich wollte so Dennis Check nur noch einen kleinen Gedanken sagen. Also ist es eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, finde ich. Ne? Also die Sendung an sich ist natürlich unterhaltsam, aber naja, ein Mensch, der zwar intellektuell auch und eloquent natürlich da sehr begabt ist,
über
seine Dinge da redet und seine Kritiken auch vorträgt, auch sehr unterhaltend und sehr, sehr polarisierend, aber naja, am Ende schmeißt er dann halt die Bücher in die Tonne oder halt auch nicht. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, ne? Die Zeit der Literaturpäpste wie Reich Ranitzky und so weiter im literarischen Vergleich, das ist eigentlich vorbei, ne? Das ist etwas, das ist schon ziemlich aus der Zeit gefallen, ne? Das ist in Zeiten von BookTok und einer, sagen wir mal, Demokratisierung, die es natürlich immer schon gab, aber viele verschiedene Quellen, das ganze Internet ist sozusagen, jeder kann seine eigene Buchrezension schreiben und ich weiß nicht, ob es da so eine Autoritätsfigur wie Dennis Check überhaupt noch so diese Legitimation hat. Also wahrscheinlich hat er natürlich dafür gerne seine Kritiken veröffentlichen, aber den Impact, würde ich sagen, ne? Das wird doch mittlerweile heute etwas, nun ja, vielleicht überschätzt.
Sehe ich ganz genauso. Ich meine, der macht diese Sendung schon seit 23 Jahren, dass die ARD nicht mal auf die Idee gekommen ist, was anderes daraus zu machen, sondern dass es immer in diesem Stil war, ist schon rein merkwürdig. Seit einigen Jahren ist Dennis Check auch im WDR2-Radio immer abwechselnd wochenweise mit Christine Westermann zu hören, wo die genau 3 Minuten, ich meine, wir sind noch im Radio, da darf man nur 3 Minuten über Bücher sprechen, danach muss ja Musik kommen,
weil
sonst schlafen die Leute ja ein. Im Auto. Naja, und da ist es natürlich nicht so wie in seiner Sendung, weil er nicht Masse abarbeitet, ne? Also nicht immer die Spiegel-Bestsellerliste, die arbeitet er immer ab in seiner Fernsehsendung. Auch das ist schon eine dämliche Idee, dass man so eine, jedes Mal die gleiche Liste da abarbeitet, die sich ja kaum ändert. Über die Monate.
Ja, das sagen und wir, die Setlist durcharbeiten, ja.
Ja, genau, solche Leute gibt es ja, ne? Die plötzlich Listen durcharbeiten. Ich meine, im Radio bringt er nur ein Buch mit, zu dem er was empfiehlt, ne? Also was ihm wirklich gefällt. Ne? Also eine Empfehlung bringen in einem Medium, wo viel Pop und Leichtigkeit stattfindet, das ist noch völlig in Ordnung, aber da, naja, das andere, das kann man echt mal überlegen, ob das sein muss. Und durch die Formulierung, die er da trifft, diese pointierte Formulierung, grenzt das oder ist sogar teilweise vom Teleprompter abgelesene Bosheit. Ne? Also, so wurde es hier tatsächlich beschrieben.
Ja,
von, wir können ja auch der guten Ildiko von Kürti, die auch betroffen war, ne, von seiner Bosheit. Dann der guten Autorin, Kölnerin Elke Heinreich. Und die natürlich auch betroffen war und das auch aber auch direkt umgemünzt hat als Promotion für ihr neues Buch. Sophie Passmann.
Ja.
Mit ihrem neuen Buch. Oh Mist, jetzt, ich will es nicht falsch zitieren, hier steht's nicht. Aber ich glaube, es heißt, Mist. Nee, komme ich nicht drauf. Ihr Bericht in der Zeit hieß, jetzt bin ich Botox-Feministin.
Ja, okay.
Ja, ich glaube, die traut sich was oder irgendwie sowas, ne? Oder irgendwie was schon, naja. Problem ist ja, also was ist ja ein Buch, was sich mit Sexismus, Alltagssexismus beschäftigt, den viele Frauen vor allem in Social Media ausgesetzt sind.
Ja. Okay.
Gut. Krass, jetzt haben wir viel länger darüber gesprochen, als ich dachte.
Literatur.
Wir haben Literatur in der Sendung, sehr schön. Gehen wir weiter zum Thema Glücksspiel, wo ich gerade mal hin wollte.
Ah ja, Glücksspiel, genau. Ja.
Und also zwar,
Art von Glücksspiel, ne?
Ich hatte das gar nicht mitbekommen, auf der Arbeit erzählt mir jemand was und das ist ein Ding. Und ja, da gibt es eine Plattform, die gerade sehr, sehr gehypt ist, die so in dem Bereich der Prediction Markets einzuordnen ist. Den Namen der Plattform müssen wir gar nicht nennen, kennt ihr oder müsst ihr nicht kennen. Aber letztendlich geht es darum, Dinge zu wetten, die eigentlich im deutschen Rechtsrahmen gar nicht erlaubt sind.
Ja.
Also Wetten auf irgendwelche Kriegsereignisse, die eintreten. Mhm. Ne? Also wann wer wen angreift oder so. Ne? Das war jetzt beim Iran-Krieg zum Beispiel großes Thema gewesen. Und ich meine, da muss man nicht lange drüber nachdenken, dass das höchstgradig unmoralisch ist.
Ja, das ist vor allem sehr, sehr zynisch, ne? Und ich meine, bei Wetten macht es ja eigentlich doch nur Sinn, also man wettet ja doch, um auch zu gewinnen, ne?
Genau.
Und da macht es doch nur Sinn, wenn da auch sich viele daran beteiligen bei diesen Wetten, damit der Wetteinsatz halt, der Topf, den man da irgendwie gewinnen kann, ja auch dementsprechend steigt, ne? Und das ist ja, also wie gesagt, sehr, sehr, sehr zynisch, dass man sich dann am Ende ja darüber freut, dass man eine Wette gewonnen hat, quasi, die was mit dem Leid von irgendwelchen Menschen zu tun hat.
Ja, ja. Ja, und dann geht das auch Richtung Insider-Handel, ne? wie bei der Börse auch verboten ist, ne? Insider-Wissen zu nutzen, um den Börsenkurs zu manipulieren. Ne? Mhm. Also den Börsenkurs durch irgendwelche Informationen, den Kurs erstmal nach unten zu bringen, kurz bevor man weiß, man wird was veröffentlichen, was den Kurs wieder nach oben schießen lässt.
Ah, ja.
Und als Insider kaufst du in dem Moment, wo das Zeug nach unten gefallen ist, oder du wettest sogar darauf, das geht ja sogar auch, man kann ja auf fallende Kurse wetten, das ist auch alles völlig bescheuert. Und das ist sogar schon so weit gekommen, dass einige Journalisten angegriffen wurden, weil sie über Dinge berichtet haben, die in der Welt passiert, die aber nicht dem Wettergebnis, das, was sich jemand erhofft hat, tatsächlich eingetreten ist. Ne? So, wo sind wir? Das ist doch postfaktisch. Ne?
Okay, ja genau, da verselbstständigt sich ein bisschen da kann sich ja doch jeder seine eigene Realität aufbauen. Also das heißt, also das Geschäftsmodell dieser Wetten ist doch höchst fragwürdig.
Genau, aber ist wohl gerade ein großer Hype und ich denke mir, ja, Leute, lasst die Finger davon. Das ist einfach Quatsch.
Familie Trump will mitmischen. Indes hat die Familie Trump Pläne für eine eigene Prognoseplattform Truth Predict.
Natürlich.
Natürlich. Donald Trump Jr. ist zudem nicht nur als Berater für Polymarket und Kalshi tätig, sondern hat mit seiner Investmentfirma 1789 Capital auch direkt in Polymarket investiert.
Ja.
So.
Ja. Ja, gut. Bei Trump bin ich immer sehr reizbar, ne? Wenn ich den höre, beziehungsweise wenn Nachrichtensprecher die den Namen der Plattform, auf den er immer wieder verkündet, was er so im Kopf hat, nennt, dann schreie ich mittlerweile regelmäßig die NachrichtensprecherInnen an, dass sie doch aufhören sollen, diese Namen der Plattform zu nennen, die nur er nutzt. Reicht doch, wenn er es einfach online verkündet hat. Ist doch wo? Richtig. Ist doch egal. Ja,
vor allem es ist ja auch dieses Wording, ne, dieses Narrativ sozusagen, oder das Framing.
Exakt.
Ne?
Exakt.
Ist ja klar, weil er nennt es halt einfach die Wahrheit, ja. Ne? Nichts als die Wahrheit. Und das ist es natürlich in den meisten Fällen nicht, aber alle, die daraus zitieren, sagen erst einmal dieses Wort Wahrheit.
Ja.
Gab es nicht auch mal diese russische Zeitung, die Pravda?
Ja. Und hatten wir nicht vor ein paar Jahren, als wir mit diesem Podcast angefangen haben, darüber gesprochen, dass man sowas wie, wie gehen wir mit Lügen um, ne? Das ist so ein Wahrheitssandwich, ne? Dass wir vorher die Wahrheit nennen, dann erst das, was irgendwer als Blödsinn erzählt hat und am Ende nochmal einordnen. Aber ja, gut, er macht das andersrum, ne? Er macht die Klammer, es ist die Wahrheit drum. Und das finde ich einfach, ja, nicht, es ist falsch.
Ja, also natürlich. Und Truth Predict, das ist natürlich dann, da wird dann eine ganze Reihe raus. Also Truth hast du nicht gesehen. Mhm. Was kann man noch alles mit Truth irgendwie Geld rausschlagen? Keine Ahnung. Ja.
Ja, bei dem scheint es ja eh nur ums Geld zu gehen, ne? Und also das ist. Nee. Da biegen wir jetzt nicht ab.
So durchschaubar ist er doch. I see right through you, kann ich da natürlich nur wieder sagen. Ja. Und Bullet Furnace ist es. Nein, es ist keine Forderung, das ist nur. Das ist auch kurios, ne? Sie haben diesen Song gemacht, da sind wir wieder dabei, ne? Aber nonetheless, Bullet for Narcissus, ein Song geschrieben aus der Sicht eines Bodyguards, ne? Und er sagt, wenn es so weit ist, wenn jemand auf diesen Narcissus schießt, der Name wird nicht genannt, jeder wird sich denken, dass der Trump damit gemeint ist, dann wird er sich dazwischen werfen und ihm die Kugel abfangen müssen. Und kurze Zeit später gibt es dieses Attentat, in dem er wirklich nur um Ohresbreite entgangen ist, ne, und andere Menschen auch gestorben sind. Also das würde ich mir nicht wünschen, als Band so einen Song geschrieben zu haben, mit ein bisschen ironischen, sarkastischen Unterton, kurz bevor so ein ähnliches Ereignis eintritt, ne, und dieser Song auch noch ein Bullet von, dass das heißt. Ne, also das quasi. Aber es ist keine Aufforderung. Wie kam ich jetzt darauf? Irgendwie habe ich das immer im Hinterkopf. Verbindung zu dieser Band.
So, jetzt habe ich hier noch ein Thema aufgeschrieben. Fangen wir mal seicht an, mein lieber Freund.
Seicht, okay.
Nutzt du ChatGPT?
Oh nein. Er sagt das wieder mit so einem Unterton. Kann ja hier eigentlich nur noch was Falsches sagen. Also ja, natürlich nutze ich ChatGPT. Ich habe da einen Account und unsere Sendung gibt es auch meistens häufig gar nicht ohne ChatGPT. Diese Listen, guck mal, was wir da alles gemacht haben. Ich fütter das Ding mit den Setlists und sag mir,
schon praktisch,
so, wirf mal raus, welche Songs wie oft gespielt worden sind und so. Ne? So.
Ja.
Habe ich schon ein bisschen Zeit gespart.
Das Ganze ist ein Produkt von der Firma OpenAI.
Ja, das stimmt.
Hattest du dich eigentlich schon mal gefragt, woher dieses Open eigentlich kommt? Ich meine, das klingt so ein bisschen wie Open Source, oder?
Wollte ich sagen, ist der Quellcode zugänglich? Bestimmt, nicht wahr?
Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Also es war mal eine Firma, die sich sehr stark zivilen, unternehmerischen Zielen verschrieben hat. Also die Menschheit besser zu machen, ne? Also nicht um Geld zu machen, und sich global auf dem Markt zu positionieren, sondern um halt Gutes zu tun.
Ja, das ist ja erstmal nicht verwerflich.
Genau. Das ist aber mittlerweile auch schon einige Jahre her. Also ich glaube sogar 10 Jahre. Und und gegründet wurde diese Firma ja bekannt von dem aktuellen CEO namens Sam Altman.
Ja.
Der Ja, ist ja in den letzten Jahren auch bekannt geworden für ein paar Kuriositäten. Ich glaube sogar vor 2 Jahren gab es einen Fall, wo er aus der durch eine Mehrheit im Vorstand rausgeschmissen wurde.
Mhm.
Und es ist wohl tatsächlich auch, er hat das dann alles umdrehen können und sonst was. Und man wusste irgendwie nie, wie man diesen Menschen zu packen hat, weil diese Interviews mit dem, die man seit Jahren liest, die sind auch immer so ganz eloquent und alles. Man glaubt dem irgendwie alles, ne? Der macht gute Dinge. Mittlerweile gibt es einen großen und langen, eine Reportage vom New Yorker, die ja schwere Vorwürfe gegen ihn erhebt. Durch Recherche in seinem Umfeld. Und da wird er von mehreren Leuten, unter anderem Aaron Schwartz, den man als Aktivist kennen könnte, ich glaube, ja, der ja kurz vor seinem Tod diesen OpenAI-Chef ja als Soziopathen beschrieben hat und alle, die für ihn arbeiten, vor ihm gewarnt haben.
Mhm.
Denn das, was er wohl tut.
Hat das dieser Aaron Schwartz getan und ist der denn, also ich meine, also hat er da einen Punkt?
Anscheinend, weil da hat jetzt The New Yorker mal ein bisschen gegraben und viele Leute besprochen und hat mal versucht, Puzzleteile zusammenzusetzen, ne, von Dingen. Und es ist wohl tatsächlich so, dass er jedem Menschen, den er begegnet, das erzählt, was er hören möchte und nichts davon verbindlich ist.
Ja, aber das ist doch genau das, was ChatGPT auch macht, oder?
Ja, ja, also, aber
man kann sich doch.
Also ich meine, er ist jetzt eigentlich eine Führungsperson in einer großen Firma, mittlerweile sehr sehr großen Firma, ja. Und wenn man diesen Menschen nicht trauen kann, dann hat man ein Problem, glaube ich.
Ja, ich meine, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Dass dieses Vorgehen hat er quasi übertragen auf ChatGPT. Also Unterhaltung führen
und
sich da sozusagen selbst beweihräuchern lassen und immer bestätigen lassen, damit man ja auch am Ball bleibt und immer weiter
ja,
Fragen stellt und das Ding. Und sagt, ja, man kriegt doch bitte immer gelobt und man hat immer recht und so. Und
das ist ein guter Punkt, ne? Die Maschine soll gefallen, damit die Menschen dranbleiben, ne? Mhm. Das ist ja auch etwas, was schon sehr oft berichtet wurde und was ist ja auch beim Thema, ich nutze ChatGPT als Psychotherapeuten, auch sehr gefährlich macht.
Genau.
Was aber auch funktionieren kann, ne? Wenn du einfach nur eine Maschine brauchst, der dir mal ein bisschen was erzählen kann und eine Maschine dir kurz, wenn sie es tun würde, dir einen Denkfehler offenbaren würde, wäre es ja ganz praktisch. Das tut die Maschine aber nicht. Die Maschine wiederholt nur und ordnet ein und bringt dich vielleicht auf gleiche Gedanken, die du eigentlich schon vorher hattest.
Ja.
Und du fühlst dich verstanden. Das ist natürlich etwas, was natürlich vielleicht ganz nett ist, aber nicht zielführend am Ende.
Bringt einem dich nicht unbedingt in jeder Hinsicht weiter, ne?
Ja, letztendlich, es gibt viele Geschichten über Sam Altman. Wie gesagt, auch die Geschichten, dass er Protokolle gefälscht hat, also auch ganze Abstimmungen gefälscht hat. Also wenn jemand gegen eine Position war, wurde diese Position nicht als Gegenstimme, sondern nur als Enthaltung ins Protokoll geschrieben, damit sie am Ende durchgekommen ist. Solche Dinge sind offenbar geworden und ist wohl alles vielleicht nicht straffällig, aber oder strafbar, aber ich denke, für Verhandlungen mit Regulierungsbehörden könnte es schwierig werden für ihn und seine Firma.
Ne? Ja, ja, ja.
In Zukunft. Naja, und er war ja der Erste, der sagte, Trump sucht eine KI fürs Militär, wo er die Hand gehoben hat und sagt, auf jeden Fall machen wir da mit. Ne? Also auch so, vielleicht ethisch fragwürdige Entscheidungen zu treffen. Und all das hat mich bewogen, meinen ChatGPT-Account zu löschen.
Ah, okay. Ja,
aber es gibt ja Alternativen. Und zwar eine Menge. Ja,
Menge. Natürlich gibt es die.
Genau. Sogar europäische Alternativen, die noch nicht ganz so weit sind, wie die LeChat von, wie heißen sie noch? Mistral.
Ah ja.
Genau, da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Habe ich mir schon lange nicht mehr angeguckt, denn aktuell, wenn ich was brauche, und das wird immer seltener, nutze ich Claudet. Claudet, aber nicht Mythos, dazu kommen wir gleich, das wäre viel zu gefährlich, sondern Sonett heißt, glaube ich, das aktuelle Sonett 4.6 oder so.
Okay.
LLM-Modell. Genau. Genau, um das KI-Thema abzurunden, es ist letzten Monat durch die Presse gegangen, das BSI hat sich da auch ganz, ganz große Gedanken gemacht, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das höchste IT-Sicherheitsamt in Deutschland. Es wurde ein Produkt von Anthropic vorgestellt, nicht öffentlich zugänglich, weil das wäre zu gefährlich.
Ich sage Ihnen jetzt nichts, denn das, was Sie sich sagen könnte, würde Sie verunsichern.
Ja, genau. Aber Sie haben mit sehr viel Aufwand etwas geschaffen, was bisher noch kein Large Language Model geschafft hat. Also, dass ein Large Language Model auch programmieren kann, davon hat man sich ja schon mal gehört. Copilot von GitHub bei Microsoft ist eines der berühmten Beispiele, aber auch mit ChatGPT kannst du programmieren und dir kleine Apps schreiben oder so. Nee, was die gemacht haben, ist, die haben in Open Source nach Sicherheitsschwachstellen gesucht. Ne, Sicherheitsschwachstellen werden meist im Open Source veröffentlicht und dann hoffentlich ziemlich schnell gefixt. Und wenn man die Bibliothek in seiner Software nutzt, muss man die auch wieder fixen, damit man die aktuellste Version nutzt und die Schwachstelle, die offenbart wurde, nicht mehr drin ist, ja, und nicht ausnutzbar ist. Das Ausnutzen ist nämlich der zweite Teil. Eine Schwachstelle zu erkennen, ist ja schon mal nicht schlecht, aber das Problem ist ja, wenn Schwachstellen ausgenutzt werden können. Sogenannte Exploits. Also kleine Softwareprogramme, die genau in die Schwachstelle reingehen und versuchen, sich da reinzusetzen, das Tor offen zu machen, Daten abzusaugen oder was auch immer. Ja. Wie die Software ermöglicht. Und mit Claudet Mystic ist es ihnen gelungen, in sehr vielen Open-Source-Geschichten in jedem Browser aktuell und auch in den meisten Betriebssystemen, auch sehr sichere Betriebssysteme, die nur auf Servern angewendet werden, Sicherheitslücken zu finden. Und zwar kritische Sicherheitslücken und auch nicht wenige. Die berühmteste Sicherheitslücke war bei FreeBSD eine Sicherheitslücke, wo sie gesagt haben, die besteht jetzt seit 27 Jahren und kein Mensch hat es geschafft, in diesem Betriebssystem, das ja als sicher gilt, was sich sicher schon viele Sicherheitsexperten angeschaut hat, diese Lücke zu finden. Und dann können Sie noch.
Das ist ja auch nicht verwunderlich, ne, dass das KI gerade so etwas kann.
Genau.
Weil das ist ja sozusagen in ihrem eigenen Metier, ne, unterwegs.
Genau, genau. Und was man dazu sagen muss, das können sie natürlich nur, indem sie da sehr viel Energie und sehr viel Power reinstecken, also sehr viel Geld. Ne? Es ist also mehrere 10.000 Euro hat es gekostet, diese Berechnung zu machen, um diese Sicherheitslücken zu finden. Ne?
Ja,
und sie gehen damit sehr, oder sie versuchen damit auf der einen Seite verantwortungsvoll umzugehen, indem sie sagen, okay, diese Software kriegt man nicht öffentlich. Wir bieten sie aber Apple, Microsoft, der Linux Foundation, allen Browserherstellern an, wie Firefox und Co. Die dürfen das für, naja, natürlich für Geld nutzen, um ihre Sicherheitslücken zu finden und selbst zu schließen, ne, bei sich. Und das BSI hat auch versucht, die Hand drauf zu kriegen, weil sie gemerkt haben, wie gefährlich das sein kann, wenn das öffentlich ist. Aber bisher ist mein Stand, keine europäische Anstalt hat Zugriff auf Claudet Mythos, sondern nur bisher amerikanische Firmen. Und ich denke, die NSA wird Anthropic in die Richtung gedrängt haben, dass das so ist. Aber tatsächlich kam letzte Woche Firefox 150 raus und da wurden 200 Sicherheitslücken die Mozilla gefunden hat, gefixt. Und das ist eine beachtliche Zahl. Also als ich das gehört habe, dachte ich mir, ich bin in meiner auch schon oft mit Sicherheitslücken in der Softwareentwicklung in Berührung gekommen, weiß, wie aufwendig das ist, die zu verwalten und damit umzugehen und dafür zu sorgen, dass die gefixt werden. Ne? in der ganzen Pipeline, also entweder von uns gefixt werden oder vom Team nebenan gefixt werden, die wiederum das Open-Source-Produkt holen müssen, um zu fixen. Manchmal muss man analysieren, passt das jetzt überhaupt, und das kostet alles viel Energie. Das und wenn ich mir vorstelle, plötzlich morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, liegen da 1000 neue Schwachstellen, die öffentlich geworden sind, dann raucht mein Kopf. Dann weiß ich nicht, wo ich anfangen soll.
Ja? Ja, oder wenn du einmal ins Büro kommst und dann feststellst, ja, wo sind eigentlich die ganzen Teams? Jetzt ist da nur noch ein Chatbot.
Ja, ja.
Düstere Zukunft.
Dystopie. Düstere Zukunft. Letztendlich hat natürlich Anthropic auch für sich selbst geworben, weil sie etwas geschaffen haben, was bisher noch kein anderer geschafft hat. Aber sie sind sich sicher, dass die anderen es auch bald schaffen werden, ne, so eine Maschine zu bauen.
Ja. Also, ja. The sky's the limit.
Richtig. Und Sicherheitslücken, alte Windows-Versionen oder so, haben wir alle schon mal gehört, oder alte Browser-Versionen oder alte Handys sind tatsächlich ein Problem.
Ja, oder Computer, die die sich bei der Umstellung aufs Millennium von selbst zerstören oder so.
Ja. Da haben wir, glaube ich, 2032 wieder so eine Zahl, die wo was überschritten wird, eine Grenze, und dann eigentlich das Datumszählen kaputt gehen wird.
Okay, 2032.
Ja, ja, dann schon mal. Licht an dem Abstand vom 01.01.1970. Da werden die Sekunden gezählt seitdem. Das ist die Unix-Time.
Und wer hat das diesmal vorhergesagt? Waren es die Zeugen Jehovas oder dass 2032 die Computerwelt untergeht?
Keine Ahnung.
Aber gut, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und sichern einfach unsere Daten.
Ja, genau. Also, und es bleibt der Grundsatz, updatet eure Handys und eure Betriebssysteme und eure Browser jetzt noch mehr als in der Vergangenheit.
Ja. Weise Worte.
Jo.
Ja. Und ja, okay, du hast ja den Überblick über unsere Zeitgeschehen-Themen.
Es gibt noch ein schönes Thema, aber damit kennst du dich auch gut aus.
Aber ich wollte nur kurz so eins einwerfen, das wir vorhin kurz angeschnitten haben, also noch nicht, aber im Vorgespräch angeschnitten haben.
Ja.
Und das auch jetzt gut zu KI passt, und es geht wieder so ein bisschen in Richtung Popkultur. Ne? Es dümpelt ja sowas durch die Fernsehwelt, so eine kuriose Show. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, Staying Alive nennt sich die Stars singen mit Legenden. Nee. Doch, die zweite Folge wird doch schon, die zweite von zwei Folgen wird werden wir hier gesendet, die wird schon gesendet worden sein, wenn wir hier fertig sind damit, also wenn ihr uns hören könnt.
In welcher Familie von Medienhaus bewegen wir uns gerade?
Wir sind hier bei RTL, glaube ich, ne? Oder?
Dann machen wir jetzt hier mal einen RTL-Blog. Ich habe nämlich auch noch ein paar RTL-Geschichten.
Oder ist es ProSieben? Nein, doch, ich glaube, es ist ProSieben, weil der Moderator, das ist doch eigentlich ProSieben-Typ.
Ja, wahrscheinlich. Sonst wäre es mir doch über den Weg gelaufen, weil in letzter Zeit bin ich sehr, sehr im RTL-Kosmos unterwegs. Nicht nur, weil ich Aktien gekauft habe und auf den Kauf von Sky gewettet habe, quasi, der jetzt vollzogen wird.
Was ist die Prediction Market hier?
Nein, das ist eine ganz normale Aktie.
Das war legal, okay.
Ja, die kosten nur 33 Euro, das ist also nicht das Ding. Also ein Anteil.
Ich muss mich korrigieren, das ist ProSieben natürlich.
Ja.
Ne? Also das Konzept ist folgendermaßen, und das hat sich mir beim ersten Sehen nicht so richtig erschlossen. Es wird so ein bisschen Geheimnis gemacht, ne? Also ganz künstlich wird da so ein Geheimnis aufgebauscht, so, ne? Das eigentlich ja ziemlich offensichtlich ist, wie das wohl gemacht worden ist, und keiner sagt das. Also die Technik wird da hochgelobt, das kann alles nur unsere Technik, aber man sagt nicht, wie es ist und so. Und da stehen da, also Stars, die Stars, die diesen Namen tragen, sind in diesem Fall deutsche Musiker. Innen, beziehungsweise ein Finne ist auch dabei, der Samu Haber. Also alle so, die man immer so von diesen ganzen Sendungen da kennt, die sind dauernd ja irgendwo, ne? Hier Sascha, ne? Und die No Angels sind auch alle dabei.
Ah, und, die sind wieder beim Füllinger See, die ist hier in diesem Sommer, habe ich ein Plakat gesehen gerade.
Ja, bist dabei?
Nee.
Naja. So, und diese Stars, die sind dann abwechselnd mit Legenden. So, und die Legenden, dachte ich, gut, werden wahrscheinlich irgendwie so Doubles sein, ne?
Ja.
Ja, also da kommen auch so Doubles, und die Der erste Nummer war dann, die haben dann I Will Always Love You mit No Angels mit Whitney Houston gesungen. Also das im ersten Sendung waren die Stars, die Legenden waren Elvis und Whitney Houston. So, und dann wird abwechselnd werden Whitney Houston und Elvis Lieder gesungen mit den Stars und dann auch kurioserweise auch noch ein Sascha-Song und ein No Angels-Song mit einem von diesen beiden Stars. Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht und das ist auch wieder eine von diesen Sendungen, die unendlich in die Länge gezogen wird.
Ja, wie Masked Singer.
Ja, genau. Und da gibt es ja zumindest noch so einen, ja, die wird total in die Länge gezogen. Ja. Aber das gibt es ja auch so ein bisschen zum Miteifern, dieses Rätseln, ja, wer könnte denn dahinter stecken und so weiter. Aber das ist ja einfach, das Konzept ist ja völlig interessant, ne? Einfach nur zu sehen, wer da mit wem singt. Und das Highlight ist natürlich, ja, also das wird, die stehen da und sind bewegt und sind rührend und in der ganzen Sendung wird so getan, als ob diese Stars die echten Stars sind. Also die Stars sind ja die echten Stars.
Und die Legenden,
Legenden sind
ja verstorben.
Ja,
und dann hat man diese Chance, diese einmalige Chance, nochmal mit dieser Legende zu singen. Die ist also, Moment, wir haben jetzt Ostern, ja, gehabt. Die sind also auferstanden für diese eine Show, kurz auf die Bühne, können wieder singen wie früher und singen nur mit dir jetzt zusammen und dann bist du, ich fasse es nicht, ich kann nicht, kann ich nicht.
Ja, und da ist, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis, dass hinter dieser Geheimnistuerei natürlich KI steckt.
Na klar.
Und da frage ich mich, ja, aber wem wollen die denn hier was vormachen? Es ist doch gar nicht so revolutionär. Also ich meine, KI-Stimmen und KI-Fakes, Deepfakes zu generieren, das ist doch jetzt eigentlich auch nicht mehr so etwas Bahnbrechendes, dass man das in einer Samstagabendshow ja so, also erstmal verschweigen. Und dann finde ich auch, dass sie noch nicht mal besonders gut gelungen sind. Also die Produzenten und die, ja, das ist wahrscheinlich die PR-Geschichte, dass die Teil der Kampagne auch ist, diese Geheimnistuerei, dass sie etwas aufrechterhalten wollen, worüber die Leute rätseln, so, ne? Und obwohl es eigentlich nicht viel zu rätseln gibt. Also das ist ein bisschen sehr, sehr artifiziell. Nun ja, das ist, so wie ich das verstanden habe, stehen da echte Doubles, die dann nachher in der Post-Production mit KI nochmal überarbeitet werden. Ne? Also stimmlich als auch, was das Aussehen angeht. Was ich nicht so ganz verstanden habe, so Whitney Houston hat einmal I Will Always Love You gesungen und einmal, also Whitney Houston in Anführungsstrichen, und einmal I Want to Dance with Somebody. Mhm. Und sie hat aber, glaube ich, also der eine Song ist ja viel jünger, viel älter als der andere.
Oh ja.
Aber ich glaube, es war die junge Whitney Houston, die aus der, also die, zumindest die man da gesehen hat, das war, glaube ich, eher die, so wie sie Mitte der 80er hier I Want to Dance with Somebody gesungen hat. Und die stand aber zuerst, also mit diesem Gesicht, auf der Bühne und hat dann I Will Always Love You gesungen. Und, und Elvis sieht sowieso ganz kurios, also ganz, 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 ganz künstlich, wo, als ob er gar keine Mimik so richtig hat, ne? Und die Stimme, naja, also ich meine, wie viele Elvis-Imitatoren gibt es? Und da mal ein bisschen knödeln, das kriegt doch irgendwie jeder hin.
Ja, und vor allem Elvis ist so weit weg von uns. Der Elvis ist gestorben, als wir geboren sind. Also
ziemlich exakt, genau.
Kurz ich weiß, das ist doch krass. Also ich meine, damit verbindet man doch nichts mehr.
Ja. Das ist doch wirklich einfach. Ich glaube, in der zweiten Show, ich weiß gar nicht, kommt die heute oder morgen, also ne, von der Aufnahmesituation aus gesehen, da ist, glaube ich, Freddie Mercury dabei und natürlich, also was würdest du sagen, welche Stars, die tot sind, soll man nochmal auferstehen lassen und werden noch gerne gesehen?
Ich weiß es nicht. Aber es
also wenn du so eine Show eigentlich jetzt machen würdest.
Letztendlich ist es schon fast pietätlos, noch welche zu vergessen.
Ja. Mann. Das ist dann Amy Winehouse.
Ja, natürlich Amy Winehouse.
Aus Camden.
Ja. Ich hatte sie im Arm.
Ja, die kleine
Statue. Die Bronzestatue.
Und können ja auch gar nicht mehr gefragt werden, ne? Ob die
Angels singen. Persönlichkeitsrechte hin oder her. Auch das ist doch pietätslos.
Waren aber nicht so viele dran interessiert. Also die Einschaltquoten waren, was ist es? Nur 690.000 Menschen schalteten die Premierenfolge. 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 19 Jahren sorgten in der klassischen Zielgruppe für das schwache 6,2% Marktanteil.
So was schreibt dann nur DBDL.
Da schreibt der DBDL.
Ach Mensch. Ich wollte von RTL erzählen. Also wir sind jetzt gerade in so einem Kosmos und ich wollte auch den Punkt machen, so eine Art von Sendung funktioniert oder die Produzenten glauben, das funktioniert in einer Welt, wo es wieder mehr verschiedene Art von ne, Sing My Song und Masked Singer und sonstige Musikshows gibt und einer Welt, in der es fast nur noch Trash-TV gibt. Also dieses, wie nennt man das? Nicht Trash, sondern
Reality?
Ja, Reality-TV, ja.
Also das ist, Reality-Star.
Ja, genau. Es gibt Reality-Stars, die von einer Show zur nächsten hüpfen und das ist ja ganz weit weg von mir. Aber RTL bringt mir das gerade näher mit einem Trick. Der Aha. Parodie.
Eine Parodie von RTL auf Reality-Stars?
Also richtig.
Man weiß ja manchmal gar nicht, welche dieser Formate schon also noch ja, das sein wollen, wofür sie sich ausgeben oder schon eine Parodie. Weil ich glaube, sowas wie das Dschungelcamp ist ja mittlerweile einfach, das ist so auf der Metaebene eine Parodie seiner selbst. So, ne?
Genau, aber diese geskriptete Sendung, also als Fernsehserie, bringt das ist ganz klar eine Parodie, weil sie spielt nur hinter den Kulissen. Man sieht also den Produzenten und die ganzen Helferlein, die im Hintergrund diese Sendung produzieren und die eigentlichen Stars im Haus, in der Villa, beobachten.
Ah, ja, ja, ja.
Ja, ja.
Und was ist das für ein Format?
Das Format heißt Shit Show. Und ist, glaube ich, nur auf RTL Plus, also auf dem, in deren App, auf der Webseite zu finden. Shit Show. Ich habe die ersten drei Folgen geguckt und die durchbrechen auch gerne die vierte Wand, also gucken in die Kamera und das ist schon effektvoll, kennt man alles schon, aber macht trotzdem Spaß. Ne? Mhm. Und der Produzent ist ein Riesenarschloch und die anderen sind alle nur ein bisschen verrückt und gaga und oder auch Opfer dieses Jobs, den sie da haben.
Ja. Okay, ja, dann danke für diesen Medientipp.
Bitte dafür. Aber richtig aufmerksam geworden auf RTL bin ich letzte Woche oder vor zwei Wochen, als die Grimme-Verleihung war und zum ersten Mal nach 13 oder 19 Jahren eine Produktion aus dem Privatfernsehen einen Grimme-Award bekommen hat.
Ich hörte davon. War es nicht sogar Super RTL?
Das weiß ich nicht, aber auch das kann man auf RTL Plus gucken, weil diese Sender habe ich ja in meinem Fernseher nicht mehr. Ich habe ja DVB-T ohne HD Plus, also unverschlüsselt bekomme ich nur die öffentlich-rechtlichen und den Rest musste ich mir über Magenta TV oder so holen und das tue ich dann nur gezielt und dann lande ich nie bei RTL oder Super RTL oder RTL 2. Aber ich glaube, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber gemerkt, dass ich mir Hass, Hetze, Hoffnung anschauen will.
Ja.
Genau, das ist eine Geschichte einer Frau, ich glaube, eine Chinesin, die in Deutschland entsprechend ja, Opfer von Gewalt wurde. Mhm. Genau. Und was uns zeigt, wie rassistisch und ausgrenzend unsere Gesellschaft ist. Aber ich will noch was Lustiges sagen bei RTL. Natürlich gucke ich schon seit zwei Jahren und ich bin noch nicht durch. Läuft die zweite Staffel gerade. Neues vom Pumuckl.
Ja, das ist eine super Sendung. Also das, da würde ich auch sagen, da macht KI mal also Sinn, ne?
Ja.
Also der Bumuckl wurde ja quasi mit der alten Hans-Klarin-Stimme nochmal zum Leben erweckt, obwohl Hans-Klarin ja auch schon
genau.
eine Legende ist, die lange nicht mehr lebt.
Genau, ja. Schaffroth macht das wahrscheinlich ganz gut, aber ich bin froh, dass ich das mit der Original, also mit der KI Bumuckl-Stimme hören kann. Ja. Und ich habe gerade heute die Folge Campen geguckt. Also, hier mit Zelt und so.
Ja, ich kämpfe mir ein bisschen sonst. Also, ich habe da auch mal zwei, drei Folgen von auch mit der Familie geguckt. Also, das ist auch wie generationenübergreifend schön. Ne? Das war in den 80ern super und das können die Kinder von heute auch genauso, also, sich gut von unterhalten lassen.
Ja. Apropos die Kinder von heute, die gehen auf Demos und halten Schilder hoch mit. Was ist mit denen los, diese Schüler-Demos? Statt
zur Schule zu gehen,
Mensch, ihr habt nicht drüber gesprochen Anfang März.
Staying Alive ist bei denen auch das Stichwort, denn es geht gegen die Wehrpflicht, ne?
Richtig, es ging gegen die Wehrpflicht, ja.
Ja, gut, also man kennt das ja von Demos, ne? Warst du nicht heute auch demonstrieren, heute ist der 1. Mai, ne?
Na klar, war ich bei der DGB-Demo, ganz vorne. Gegen Abschaffung des 8-Stunden-Tages, für eine gerechte gesetzliche Rente und vieles mehr. Es ist viel im Argen gerade, ne? Viel im Argen. Also die noch nie, schon lange war eine Regierung, eine Bundesregierung nicht so gefährlich für Arbeitnehmer in Deutschland.
Ja, siehst mal. Und ich lag hier wieder nur auf meiner Couch rum.
Macht nix.
Naja. Also genau, wir wollten ja gerade noch reden über diese Demo und Plakate, die da auf der Demo gezeigt worden sind und die dazu geführt haben, dass die Berliner Polizei gegen einen 18-Jährigen ermittelt. Was ist da passiert, Herr Steinhaus?
Ja, wie gesagt, sie gehen auf die Straße gegen die Wehrpflicht und du kennst ja diese Schilder, wo man irgendwie kurze Begriffe übereinander schreibt, so memehaft, ne? So. Manchmal lässt man sogar auch Buchstaben weg, ne, wie Fuck AfD oder so, ne? So,
ja, 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 genau.
Genau, sowas oder Nazis. Und hier in dem Falle waren es drei Worte übereinander, die jeweils vier Buchstaben haben. Ne? Mhm. Und das
ist wahrscheinlich ein Gedicht.
Es ist quasi ein Gedicht, es ist ein Kunstwerk. Ja?
Ja.
Und, drei Verse. Aber die Polizei hielt das für eine Beleidigung. Und jetzt mit, sag mir, was ist daran die Beleidigung, wenn ich sage, Merz leck Eier.
Ja, also okay. Also da mehr steht dann zumindest ein Ausrufezeichen oder so? Oder hat man irgendwie eine syntaktische Kohärenz irgendwie zwischen diesen drei Wörtern? Also ich würde jetzt erstmal sagen, da wird ein... Also da haben wir ein Vokativ sozusagen, ne? Merz, wird angesprochen, ne? Und noch ein Imperativ, Leck Eier, also ein bisschen verkürzt, eigentlich müsste es ja Lecke heißen, ne?
Ja,
und dann hätte es keine vier Buchstaben mehr.
Ja.
Also das ist das Verb und wen oder was, das Akkusativobjekt, ne? Also ein gewisser Merz möge Eier lecken. So, dann haben wir natürlich semantisch die Frage, welche Art von Lebensmittel da gemeint sind. Ne? Also es gibt ja Schokoeier, Hühnereier, es gibt Eier.
Straußeneier.
In Form und Größen, ja. Was? Fauneier?
Straußeneier.
Oh. Genau. Ja. So, jetzt ist allerdings die Frage, warum, also gängig ist ja eigentlich, dass nicht, dass man dieses mit der Zunge berührt, so, ne? Also natürlich schon, während man es im Mund hat, aber nicht nur unter Lecken, versteht man ja, daran lecken, so wie an einem Eis schlecken, so. Das irritiert mich jetzt schon ein bisschen. Warum würde jemand denn dazu auffordern wollen? Jetzt sind wir im Bereich der Pragmatik, wir müssen uns auch den Kontext anschauen, in dem dieses Schild gezeigt wird. So, es ist eine Demo gegen etwas, was die Bundesregierung vielleicht vorhat.
Bundesregierung. So, wer ist denn der Chef der Bundesregierung?
Zufällig jemand, da haben wir den Namen Merz. So,
Guck mal.
Jetzt ging es da eigentlich um die Wehrpflicht. Wenn ich mich nicht irre, hat das aber eher mit Streichholz und Benzinkanister und sowas zu tun. und Kriegsministern und Panzern, aber keine Eier. Mhm. Also ich finde den Zusammenhang einfach nicht. Oder ist es einfach sowas wie, geh weg, lass mich doch in Ruhe, leck Eier? Also ich weiß nicht, das könnte auch sowas sein, ne?
Könnte sein. Ich habe letztens gelesen, das könnte auch so die deutsche Form sein, also Leckeier, des amerikanischen Go Touchscreen. Ne? Also mal den Rasen berühren. Ne? Einfach mal an die frische Luft gehen. Ne?
Ja.
So.
Ah ja, okay.
So sich mal ein bisschen abregen.
Mal so ein bisschen die Birne durchpusten lassen. So
genau. Die. Ja. Ja, ja. Gut. Ich kenne natürlich noch einen anderen Zusammenhang, weil da haben wir ein paar Satiriker, glaube ich, auch gebracht. Wenn Merz mal wieder im Weißen Haus eingeladen ist.
Ja.
Ja. Und da sitzt so ein Kerl mit komischer Frisur, der sehr viel redet. Der will eigentlich nur Recht haben, ne? Der will.
Und so Oberschenkel klopft.
Oder? Ja, genau. Und eigentlich möchte der tatsächlich nur, dass man ihn Honig um den Maul schmiert und sagt, ja, alles fein, komm, hilf uns ein bisschen mit der Ukraine, aber hier, du bist doch echt der Beste und ich habe dir hier eine Urkunde mitgebracht über die Geburtsurkunde deines Opas und dann könnte man auch sagen, also dieser Typ, der hat dicke Eier, ne, dieser komische mit der Frisur, und um den zu besänftigen, könnte man mal einfach mal Eier lecken.
So. Ja, ein komisches Bild, so irgendwie, das
Ja.
ich hier vielleicht auch gar nicht jetzt in meinem Kopf haben wollte. Aber naja,
Gut.
jetzt ist es da und geht nicht mehr
Das geht nicht
weg.
mehr weg. Das geht nicht mehr
Also,
weg.
achso, ah, es geht, also es geht ja so um Körperteile. Ja.
Es geht um,
Also
ja,
man hat
Hoden.
im
Es geht um
Zusammenhang,
Hoden.
ja, Hoden, ja.
Ja.
Ja, da gibt es ja auch viel, ähnliche Beleidigungen, die auch auf Körperteile unter der Gürtellinie ziehen, die
Ja.
man dann sagt, ja, leck mich doch so
Ja,
am,
genau.
ne? Ja, das könnte natürlich damit zu tun haben. Also es ist dann daher kann ich nachvollziehen, dass die Polizei das vielleicht als eine, oder der Angesprochene das als eine Beleidigung sieht.
Ja, aber am Ende ist es auch eine Aufforderung, ne? Bitte rette unseren Arsch. Nur so kannst du unseren Arsch retten, indem du Eier leckst. Also, ne? Also wir können ja, also niemand, der mit diesem Mann in diesem weißen Haus redet, kann ja tatsächlich ihn überzeugen, zu irgendwas zu tun. Das ist ja schon umgekehrte Psychologie oder sonst was. Mit Schmeichelei kann man den ja nun zu was bringen. Ne?
Ja. Aber im Kontext dieses, des Themas dieser Demo hat doch eigentlich Trump jetzt wenig zu tun, oder?
Das ist richtig.
Dann würde ich sagen, wäre der doch irgendwie auf der falschen Demo mit seinem Plakat, wenn er das im Sinne hätte. Ne?
Ja, vielleicht, wenn sich noch dieser Mann im Weißen Haus mit seiner Armee für uns in Europa weiter so einsetzen würde, dann bräuchten wir keine eigene große Armee. Weißt du?
Ja, natürlich.
So.
Aber das ist
Die NATO bricht ja
ja
gerade vielleicht
schwierig.
auseinander, wer weiß, ne? Also,
Ja.
was der verrückte
Hat sich
orangene
denn
Mann macht.
der 18-Jährige, der Beschuldigte, dazu eingelassen? Gibt es da
Mir nicht bekannt.
Aussagen? Nee, nein.
Mir nicht bekannt. Aber es gibt eine Guerilla, die ihm unter die Arme greifen wollte. Und
Unter die Arme, ein
ja,
Glück, ja.
ja. Es gibt ja dieses Ding, dass Dinge einfach mal umbenannt werden können. Ne? Wie auf Google Maps
Ja.
zum Beispiel. Ne? Und zum Beispiel dieser weiße, der Mann da im Weißen Haus lässt ja diesen Golf von Mexiko umbenennen. Tatsächlich ist
Ja,
das
ich
so.
hatte
Auf Google
davon.
Maps heißt der Golf von Amerika, aber nur, wenn du mit einer IP-Adresse aus den USA kommst. Ansonsten heißt er immer noch Golf von Mexiko.
Ja, da ist sie wieder, die Wahrheit.
Da ist
Und
sie
ich
wieder
sage die
die.
Wahrheit.
Richtig, die schwingende Wahrheit. Und dann ist die Frage: Kann man nicht auch andere Dinge umbenennen? Und das haben wohl Leute ausprobiert und haben für Furore gesorgt. In
Furore.
manchen CDU-Kreisverbänden. Denn was war passiert?
Nun, ich denke, es wird etwas mit diesen Eiern zu tun haben.
Ja. Wo kriegt man Eier?
In Eierläden vielleicht
Zum
oder
Beispiel,
Eierhäusern
ja.
oder Eierfarmen,
Da
Eiermarkt.
haben tatsächlich Land auf Land ab Menschen es geschafft, Google zu überzeugen, dass es keine CDU-Bezirksbüro ist, sondern ein Eierladen. Ein
Schön, schön.
CDU-Eierladen. Ja.
Ja.
Und das war jetzt ein paar Tage witzig. Ist eine Anekdote, die wird man sich vielleicht Ende des Jahres im Jahresrückblick nicht mehr erzählen, weil es versendet sich sehr schnell. Aber für den Moment, um Bezug nehmend auf das Eierleck-Plakat, Leck-Eier-Plakat, nochmal eine entsprechende Verhonopiepelung.
Wann diese auch ähnliche Äußerungen von Herrn Kubicki dann in diesem Zusammenhang, also eine Replik darauf? Oder sind die völlig unabhängig voneinander
Ja, ich
gefallen?
glaube, der Kubicki kam später. Und
Ja, der kam später, ja.
ja, der kam später und es wird mich natürlich müssen seine Eier darauf Bezug genommen haben. Ne? Also, was hat Kubicki nochmal genau gesagt?
Ja, ich will es hier gar nicht wiederholen, aber die beiden Begriffe sind vorhin schon zu gefallen bzw. angedeutet worden. Also einmal das eine, was da unten baumelt, und dann das andere dicke Runde hinten.
Ja, man muss auch natürlich verstehen im Kontext, warum hat das gemacht? Merz
Ja.
hat die Partei, in der Kubicki ist, zu Recht, finde ich, als tote Partei bezeichnet, weil er auch ne, im Rheinland-Pfalz sind sie aus dem Landtag gefallen. Nicht der erste Landtag, im Bundestag sind sie auch nicht. So, und jetzt sagt natürlich dieser Typ, dieser Kubicki, dem zeige ich es doch. Und nutzt einen Kraftausdruck, wie er es gerne macht.
Aber ich finde, das ist also auch eine Wortneuschöpfung, den kann ich noch gar
Ich
nicht.
auch
Das ist eine
nicht.
interessante Verbindung dieser beiden ja, Körperteile, sagen wir mal.
Ja.
Also.
Ja, wobei, vielleicht ist ja auch ein eiförmiger Hintern. Also.
Ja, das kann auch sein. Also was auch immer es ist. Es ist, Naja, aber es ist doch ein bisschen für so Politiker,
Das ist völlig unter der
naja, also nicht so,
Gürtellinie.
so
Das
der
ist
Ton, den man irgendwie so an den Tag legen sollte, ne?
völlig
Man kann
daneben.
doch auch anders kritisieren, oder? Muss man direkt in die tiefste Schublade greifen?
Hier geht es nur um Aufmerksamkeitsökonomie und Herr Kubicki hat es auch geschafft, in unseren schönen, kleinen, niedlichen Podcast zu kommen. Obwohl
Ja,
wir seine
natürlich.
Partei vielleicht nicht genannt haben und dabei bleibt es auch.
Ja, gut, also das kann man sich dann, glaube ich, auch noch selber denken.
Ja, du vielleicht.
Ja, mal gucken. Mal gucken, ob das große Comeback mit ihm an der Spitze gelingt. Oder ob, ein frischer, junger Wind endlich mal da durch diese Partei wird.
Gut, dann ist es Zeit, glaube ich, zu Ende zu kommen, oder?
Natürlich. Wir haben alles gesagt, was zu sagen war. Also nein, wir haben noch viel mehr gesagt, als zu sagen war, aber das haben wir doch sehr, sehr ausführlich gemacht.
Genau. Abschließend möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben auf andere schöne Podcasts, die man hören kann. Ich denke, das gehört sich, sich ein bisschen zu vernetzen und nochmal zu zeigen, es gibt auch andere, die machen viel mehr Aufwand als wir und machen jede Woche zum Beispiel eine Sendung oder alle 2 Wochen. Und da möchte ich diese Woche 3 Podcasts nennen. Ich habe die, glaube ich, alle auch schon genannt in der großen Wir hören Podcast-Folge, aber für diese Folge wurde ich inspiriert von Themen, die in folgenden 3 Podcasts behandelt wurden in den letzten Wochen. Das erste ist die Wochendämmerung, ein politischer Podcast, der jeden Freitag rauskommt. Ich hoffe heute auch zum 1. Mai, meist erst gegen Abend, also müsste eigentlich jetzt langsam mal in meinem Feed hier palimpern. Palimpern, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Naja, vielleicht macht ihr auch mal eine Woche Pause oder es kommt morgen. Dann mit Holgi und Kader, ne? Also ist ja alles bekannt. Berlin und so, alles fein. Logbuch Netzpolitik ist ein Podcast von Tim Pritlove. Sehr viel Netzpolitik, da ist dieses ganze Anthropic-Thema und OpenAI-Thema, KI sehr viel besprochen, aber auch sehr viel Bundespolitik. Auch schön. Und zuletzt hätte ich nicht gewusst, wer den Grimme-Preis bekommen hat, wenn nicht Jan Böhmermann dafür geworben hätte in seinem Podcast Fest und Flauschig. Der braucht keine Werbung, aber ich habe ihn jetzt trotzdem genannt. Gut. Gut, gut, gut.
So, die Lieblings-Imbissbude, die braucht Werbung.
Ach, der Iltis-Mann
aus
meinst du? Der ist jetzt
Ehrenfeld.
schon
Ja,
Schlange.
genau.
Nee, da mache ich keine Werbung für den Iltis-Grill in Neu-Ehrenfeld. Auf gar keinen Fall. Ach, der ist jetzt in Ossendorf.
Nein, der Iltis-Grill, das ist doch nicht der Lieblingsgrill von Böhmermann. Wir
Ach
waren doch
so,
da
nee, das war
beim
das war Kebabland.
Live-Music-Call
Ja, ja. Hat dann
in
aber
der.
Werbung gemacht für Cevapcici, wo wir beim letzten Mal fast hingegangen wären, aber dann doch woanders gelandet sind. Nämlich
Ja,
beim
bestimmt. Ja.
Vietnamesen vegan.
Lotusgarten oder sowas.
Ja, vegan Hanoi. Da waren wir beim letzten
Ja, ach
Mal.
so, ja. Ja, oh, lecker war das ja.
Oh, war das lecker.
Ach, mach.
Okay, beim nächsten Mal gehen wir wieder auf die hier Valentinstag, führe ich dich aus, auf die Kolbstraße.
Ja, stimmt. Da
Lecker Döner.
gibt es lecker Töne auf jeden Fall. Naja. Dann sagen wir mal Tschüss, ne?
Tschüss. Hast du dein Bier eigentlich ausgetrunken? Sehr gut. Der Herr trinkt aus der Flasche. Ich das was auch.
Monster, 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 Monster.